erwischen im Fall.
Willkommen zurück bei Parlando. Mein Name ist Bernhard Hanski und ich muss gestehen, ich bin etwas aufgeregt. Vor mir sitzt nämlich die Frau, die mich, ohne dass sie es weiß, seit vielen Jahren begleitet. Und auch nicht ganz unschuldig daran ist, dass die Musik des Barock eine große Leidenschaft von mir geworden ist. Was hat man ihr nicht alles schon für Namen gegeben? Crazy Queen of Barock, die Nina Hagen der Klassikwelt oder Lady Gaga der Barockmusik. Mhm. Fakt ist, sie hat es nachdrücklich geschafft, die Musik des 17. und 18. Jahrhunderts für die große Masse allgemein attraktiv zu machen und ihr mit ihrer frischen, lebendigen Art auch den Staub der Jahrhunderte abgeklopft. Ihr Name ist mittlerweile zur unverwechselbaren Marke geworden und steht vor allem für Qualität, Hingabe und klug ausgefeilte Musikkonzepte. Ich begrüße ganz herzlich die von mir hochverehrte Sängerin und Künstlerin Simone Kermes.
Hallo und vielen Dank, dass du, wir sind beim Du, sind immerhin beim du. Schon, hier bist und wir ein bisschen quatschen über alles. Das Leben und die Musik natürlich.
Ja, vielen Dank, ist eine große Freude. Stört dich das, diese Stereotypen, darauf festgelegt zu sein?
Ja, ich höre da mittlerweile, weil immer wieder das Gleiche kommt, weil natürlich immer, wenn das jemand hört, haut was raus und das wird dann immer übernommen. Wenn das macht dann so, wo man sagt, okay, da hört man vielleicht ein bisschen eher hin oder sowas, aber ich habe damit jetzt keine Probleme. Ja. Für mich war klar, dass das sowas kommt.
es haftet dir an. Deine Hauptdomäne ist die Zeit des Barock. Mhm. War das eine ganz bewusste Festlegung oder eine eher sukzessive Annäherung im Laufe der Jahre?
Also es ist nicht nur der Barock. Also ich fühle mich natürlich, weil die Musik für mich vielleicht die schönste stilistische, das Zeitalter ist, wo ich vielleicht am meisten interpretieren kann oder ich freier bin als in anderen Stilistiken und ich mich, eigentlich hat es auch damit zu tun, weil ich es finde, dass es mehr an unserer Popmusik, an unserer derzeitigen Musik ist, als vielleicht in der Romantik oder im Belcanto oder in der Klassik, und deshalb macht es mir besonders Spaß und ich möchte eigentlich, den Barock könnte ich nie missen. Ja. Also das ist so meine, wo ich am meisten vielleicht auch fühle oder am meisten ausdrücken kann und ich mich vielleicht auch am wohlsten fühle.
Ist auch ein bisschen wie eine Sprache, die man entweder versteht oder nicht, ne?
Und weil, aber ich finde, dass der Barock, es ist die Basis für alle Musik, für alle Stilrichtungen. Und wenn du diese Barockmusik einmal verstehst, weil man wirklich in jeder Note und in jedem Takt und in jeder Phrasierung und Dynamik und Text, wenn man das kapiert, kann man eigentlich alle Musik machen, weil alles baut eigentlich auf dieser Musik
natürlich,
auf.
Natürlich, das ist das Fundament.
Es ist das Fundament. Und auch für eine Gesangstechnik, weil in dieser Zeit, also ich gehe mal davon aus, gab es natürlich die große Schule zum Beispiel der Kastraten, die wirklich technisch so prädestiniert waren, die haben 7 Jahre da bestimmt ihre Technikübungen gemacht, bis die dann mal eine Arie gesungen haben. Aber in dem Moment, wo die so lange studiert haben, konnten die alles tun mit ihrer Stimme. Und das war phänomenal. Ja. Und das gab es nie mehr dann danach. Also es gab eigentlich mehr so ein, wie soll ich sagen, vielleicht so ein Rückschritt. Wir wissen natürlich, wir können nie wissen, wie hat das geklungen. Wir können das nicht belegen, weil oft werde ich auch gefragt, wie stehe ich zur historischen Aufführungspraxis. Und ich kann immer nur dazu sagen, wir müssen das für die Menschen heute machen. Und das habe ich immer versucht. Also ich habe versucht, aus dieser Musik das rauszuholen, wie ich es fühle und es natürlich stilistisch, natürlich in irgendeiner Weise schon zu interpretieren, auf der richtigen Weise, Art und Weise, aber auch in Bezug auf die Menschen, die das heute hören, um denen diese Musik nahezubringen.
Ich glaube, das sage ich jetzt als Zuhörer, das ist auch ein bisschen dein Erfolgsrezept, dass man eben das Gefühl hat, es hat so eine Natürlichkeit. Mhm. Es hat nicht dieses, ja, ich möchte jetzt irgendwie klingen wie 1600. Nein, es ist irgendwie, es ist nah dran an uns allen. Mhm. Und das finde ich, das ist das Besondere an dir, als Sängerin. Und was mich auch so anspricht, diese natürliche und geradlinige.
Ja, es ist authentisch. Also das bin ich. Es ist nicht also natürlich studiere ich das ein, aber wenn ich das dann zum Beispiel live im Konzert oder so singe, dann ist das wirklich, dann passiert vieles spontan. Ich bin ein sehr spontaner Mensch.
Schön.
Ja, und das braucht diese Musik und das braucht auch das Risiko. Und manchmal, ganz ehrlich, weiß ich auch nicht. Natürlich habe ich meine Technik und ich kann mich da auch drauf verlassen, aber ich gehe ganz viele Risiken ein, während so ein Konzert zum Beispiel, was das wahrscheinlich dann ausmacht, dass es nie das Gleiche ist. Mhm. Also man wird das immer wieder anders hören. Also ich werde das nie gleich singen oder so. Mhm. Und das ist das auch, was in dieser Zeit wichtig ist, dass man Gewisses improvisiert, dass man dass es in dem Moment passiert und nicht wie einstudiert, wie so Computer oder so. Also das garantiert nicht. Und das macht es vielleicht auch authentisch. Ja.
Ich meinte das wirklich ernst. Du begleitest mich wirklich schon viele Jahre. Aha. Du bist eine große Inspirationsquelle für mich. Ich erinnere mich an einen ganz speziellen Vorfall. Ich war auf dem Weg zu einem Vorsingen. Ist jetzt schon ein paar Jahre her. Und ich war im Auto und ich war tierisch aufgeregt. Mhm. Und man geht sein Zeug ist
ja
durch.
Ja, furchtbar, Vorsingen, furchtbar.
Ach, ganz schlimm. Und überhaupt diese Nacht davor und diese ganzen Gedanken. Auf jeden Fall, ich saß im Auto und war entsprechend aufgeregt. Und ich hatte eine CD von dir im Auto. Ich glaube, das war die Colori d'Amore.
Okay.
Und da ist ja dieses traumhafte Ombra Mai Fu drauf.
Ombra Mai Fu.
Nicht Händel, sondern Bononcini heißt er, ne?
Ja.
Und das habe ich eingelegt. Ich sage, so, ich brauche jetzt meine Simone zum Runterkommen. Habe dieses Ombra Mai Fu gehört und das hat mich auf den Teppich gebracht. Ich war plötzlich, zack, wieder im Hier und Jetzt. Mhm. Nicht bei diesem, was könnte, was hängt dran, was nicht.
Das kannst du eh nicht bestimmen, gerade diese Vorsingen. Ich weiß, weil ich habe ja auch viele Vorsingen gemacht und ich habe viele Wettbewerbe gemacht. Mhm. Das ist ja nochmal ein Zahn schlimmer zum Beispiel, weil die Menschen, die dort sitzen und die dich letztendlich beurteilen, das hat nicht immer mit deiner Leistung oder Stimme. Das entscheidet sich in den ersten 7 Sekunden, wenn du auf die Bühne kommst, bevor du gesungen hast, ob sie dich nehmen oder nicht. Ja. Oder ob sie eigentlich schon jemanden anders hatten und bloß ein Vorsingen machen, damit sie das Vorsingen machen, damit es nicht auffällt. Ja. Also es ist doch alles nicht immer alles ehrlich. Und das müssen auch Das sollte man eigentlich auch wissen. Ne? Also, dass man auch nicht daran zerbricht, wenn irgendwas nicht funktioniert. Weil vieles funktioniert auch, weil sie dich von vornherein mal die Nase nicht passt.
Na klar.
Und weil dies das menschliche Gefühl, das zusammen, wie soll ich sagen, dass Menschen, nicht alle Menschen passen zusammen.
Na klar.
Und deshalb sollte man sich eigentlich auch, und das sollte man sich auch bestärken, ich sage mal, man müsste auch so Kurse machen, um auch mental zu wissen, dass man stark ist und dass man, natürlich muss man wissen, man muss immer auf dem Teppich sein, man muss wissen, was man kann, man darf sich nie zu überschätzen und man muss immer kritisch sein und man muss immer zurückkommen. Aber das ist sein ganzes Leben, dass man nicht abhebt und sagt, ich bin ja hier wunderbar. Und man sollte sich natürlich auch von den richtigen Leuten beraten lassen, gerade was man vorsingt, was gerade verlangt ist, die Taktik und sowas alles.
Ja.
Natürlich auch, was man anzieht und
natürlich.
Wie man wirkt. Aber letztendlich, man muss eigentlich so sein, wie man ist, weil man sich sonst letztendlich nicht mehr in den Spiegel gucken kann. Und danach fühlt man sich sowieso nicht wohl, wenn man genommen wird und danach geht alles schief und man wird krank. Also ich kann ganz ehrlich von mir selber, von meinen eigenen Erfahrungen sagen, meist, wenn es eigentlich nicht richtig war, ich habe das vielleicht schon diesen Job bekommen, aber ich bin während der Produktion, musste ich mir die Zähne beißen oder ich bin krank geworden. Und das hat damit zu tun, weil es eigentlich von vornherein nicht richtig war.
Und nicht sein sollte.
Und eigentlich nicht sein sollte. Und manche Sachen, die nicht waren, haben sich im Nachhinein eigentlich bestätigt, wo man sich erst geärgert hat, wenn man das Engagement nicht bekommen hat, was im Nachhinein aber doch richtig war, weil es sollte nicht sein. Und darauf, man sollte auf sein inneren Bauchgefühl hören und sich natürlich mental darauf einstellen. Und klar, wie du sagst, so eine Arie wie Bononcini zum Beispiel, die wir damals ausgegraben haben, die niemand kannte, weil Bononcini war der erste. Händler hat das dann sozusagen abgeschrieben, 20 Jahre danach, und hat diese andere große Arie natürlich gemacht. Hat das natürlich so eine Klarheit und das hat so eine, es ist, da kannst du nichts vortäuschen. Ja. Also du musst die ganz klar und ohne Schnickschnack singen und dann ist sie richtig.
Ich weiß nicht, diese Arie hat bei mir irgendwas auch freigesetzt, wo ich wieder verstanden habe, worauf es ankommt. Eben diese ganzen Gedanken zu zentrieren und dann weiß man, aha, dafür mache ich das. Hm. Und so mit dieser Ruhe gehe ich da jetzt rein. Ja. Also glaubst du auch, dass Musik das kann?
Ja.
So die Musik, die Menschen ein bisschen therapieren?
Na natürlich, total. Es ist übrigens erwiesen, man hat jetzt, ich habe gerade vor einer Woche ein Interview gegeben, weil mir das sehr wichtig war für den WDR. Gerade jetzt in unserer heutigen Zeit, dass Musik, wenn Menschen singen, nach einer halben Stunde setzt es die Endorphine, es setzt alles frei, Adrenalin, es kommt und der Körper, die Seele fühlt sich gut, es macht gesund. Die Menschen brauchen das Singen und das Singen zum Beispiel auch zusammen im Chor. In dem Moment, wo die Menschen zusammen singen, tut sich die Herzfrequenz gleichzeitig ein, also das wird eins, alle zusammen. Und das ist das Gefühl, warum Menschen dann auch glücklich sind. Also dieses ganze, wie im Chor, das Singen. Und vor allen Dingen auch, das ist ganz wichtig übrigens, wenn wir singen, haben wir keine Angst.
Das ist ein Phänomen, das sagen ja auch viele Sänger. Ne? Mit dem ersten gesungenen Ton auf der Bühne ist auch meistens diese Anspannung vorbei.
Ja, aber auch jetzt in den Zeiten, dass wir nicht Angst haben brauchen. Wir brauchen, in dem Moment wird im Gehirn was abgestellt, dass wenn wir singen, die Angst weg ist. Deshalb wurden ja zum Beispiel, was natürlich jetzt nicht so toll ist, die Soldaten, die in den Krieg gezogen sind, haben gesungen.
Ja.
Damit sie nicht Angst haben. Und das sollte wieder, wie gesagt, Musik ist Therapie. Es ist erwiesen, dass es gut macht, dass es sich positiv auch für richtig schlimm kranke Menschen sich positiv auswirkt, auch zum Beispiel Alzheimer oder so, dass die, wenn die dann die Musik hören und auch sich wieder erinnern vielleicht an irgendwelche Sachen, das können sie über die Musik.
Ja.
Kriegen sie wieder Kontakt auch zu den Menschen oder so, die ihnen nahestehen, weil diese Erinnerung wieder zurückkommt. Und das sollten wir gerade jetzt, auch in diesen Zeiten, wird das nicht akzeptiert. Und dass auch selbst jetzt in den Kirchen das Singen verboten ist.
Absolut.
Den Menschen soll nicht die Angst merken, die sollen Angst haben. Und das, und ich finde, wenn Menschen dann zusammen singen, dann fühlt man sich wohl. Und das ist auch das, was mich jetzt über diese Zeit übrigens trägt, dass ich merke, wenn ich jetzt für mich, oder ich muss meine Programme studieren, oder ich habe Aufnahmen gemacht oder so, und ich bin wieder in der Musik, dass ich mich einfach wieder gut fühle.
Dann geht's dir gut.
Und da sind wir als Sänger sehr prädestiniert, dass wir das eigentlich haben. Und wir sollten das für die Menschen draußen, die sollten sich zusammen abends hinsetzen und zusammen singen. Oder ja, dass die sich einfach gut fühlen.
Ja.
Das ist wirklich erwiesen. Das ist wissenschaftlich erwiesen.
Das ist schön, dass du das sagst.
Dass es gesund macht.
Ja.
Es hilft unserer Seele.
Und egal auf welchem Level. Also
das hat jeder
in der Familie.
Ja,
ne?
Das ist egal, weil man sich dann gut, das setzt wirklich was im Gehirn frei und man verliert die Angst und man fühlt sich wieder gut.
Ja. Liebe Simone, du bist geboren in Leipzig.
Ja.
Bach. Robert und Clara Schumann, Wagner sind entweder dort geboren oder haben nachhaltig da gewirkt. War das schon für dich in deiner Jugend ein Thema? Waren die da für dich, diese Größen? Oder hast du das sogar ignoriert?
Nee, das hat er dir. Natürlich war ich immer, wenn ich in der Bach, in der Thomaskirche gesungen habe, habe ich auch an seinem Grab, obwohl es ist nicht erwiesen, dass er da drin liegt. Also die haben da irgendwie den Schädel rüber transportiert. Ja. Der lag ja erst am Johannesfriedhof. Und ob das der nun wirklich ist, es ist eigentlich nicht wirklich erwiesen, dass wirklich der da drin liegt, seine Gebeine oder
wir
der Kopf
mal
zumindest.
An.
Also da habe ich dann immer schon Angst gehabt, ne, dass er da manchmal da rauskommt und sagt, nein, mach das nicht, das ist furchtbar und so. Auch natürlich in der eigentlichen Bachkirche, das ist ja die Nikolaikirche, da habe ich sehr vieles gemacht. Sehr schön, ich mag diese Kirche, sehr barocke Kirche, helle Kirche. Vielleicht mehr als die Thomaskirche, ganz ehrlich gesagt. Das ist, wie gesagt, auch die eigentliche Bachkirche. Und natürlich ist Richard Wagner bei mir um die Ecke in der Hans-Pösche-Straße geboren. Ich bin dort auch aufgewachsen im Leipziger Osten. Hat man natürlich so diese Tradition. Und natürlich Mendelssohn, der Bach natürlich wieder nach oben geholt hat. Sonst wäre Bach schon längst vergessen. Und der natürlich die Beziehung Leipzig und Berlin hat. Wie soll ich sagen, diese Tradition natürlich an der Hochschule dort auch studiert, habe auch diesen Mendelssohn-Bartholdy-Preis gewonnen im 150-jährigen Jahr. Das war der Hammer für die Leipziger Hochschule damals nach der Wende. Und das hat natürlich eine Tradition, viel für das Mendelssohn-Haus gesungen. Damals, als noch Masur lebte, und habe dann so eine CD gemacht, wurde dann überall in der Welt verkauft. Und dann haben sie dieses Mendelssohn-Haus aufgebaut, was es jetzt dort gibt, das Mendelssohn-Museum und Haus, wo Mendelssohn gewirkt hat. Und man hat natürlich schon, also ich habe das schon, ich merke ganz jetzt im Nachhinein, wo ich jetzt hier meine Zelte abbreche und ich jetzt hier meine Noten aussortiere. Und dann denke ich immer, mein Gott, was hast du alles gemacht und alles gesungen? Und Mendelssohn war natürlich für mich und Bach natürlich schon ein Komponist, den ich sehr viel gemacht habe. Wo ich jetzt so glücklich bin, dass ich das alles gemacht habe. Oh, ja.
Toll.
Also ich bin so jetzt sehr nostalgisch.
Das ist doch schön. Ja.
Das muss ich auch sagen, jetzt gerade in diesen Zeiten. Mir ist schon bewusst, auch die, ich sage mal, die Leipziger Tradition, die nicht immer positiv ist, zum Beispiel im Bezug auf Bach, weil ich da auch blöde Sachen erlebt habe, jetzt mit dem Gewandhaus. Ja, das ist zum Beispiel was ich auch nicht vergesse. Ich hatte den Bach-Wettbewerb, ich habe da auch einen Preis gekriegt und so und wurde dann natürlich immer eingeladen und habe dann die Antritts-Bach-Passion mit als Chaillie in die Dienste von dem Gewandhausorchester kam, war ich eingeladen und habe mit ihm seine erste Johannes-Passion damals mit dem Gewandhaus gemacht, im Gewandhaus. Wie gesagt, zu Ostern. Und da muss ich sagen, und er hat das natürlich ganz anders gemacht, ne, interpretiert. Und ich fand es super, weil er auch wirklich sängerisch, also es war richtig schön, also Bach auch mal mit Blut.
Ja.
Und da haben die Leipziger natürlich so eine andere Ansicht und sowas. Und das wurde sehr verrissen. Ja. Und also muss ich sagen, fand ich das dann dort so ein bisschen, wo ich dachte, Leipzig schon auch provinziell. Ja, ja.
Und, bisschen eng,
und dasselbe hat Bach auch gehabt zu dieser Zeit. Den ging es nicht immer gut in Leipzig. Ja, ja. Und wo ich dachte, naja, ich habe in dieser Zeit dann ja nicht mehr in Leipzig gelebt und kann das natürlich dann so nachvollziehen, dass man
ausbrechen möchte.
Da bricht man aus. Ja. Und das ist auch gut, wenn man die Zelte auch dort abbricht und guckt, was in der Welt los
unbedingt,
ist.
Unbedingt.
So, also und mit der Bach-Tradition finde ich nicht, dass sie immer da recht haben.
Ja. Bist du in Leipzig auch in die Oper gegangen? War das schon ein Thema für dich als junges Mädchen oder Jugendliche?
Ja, ich bin in die Oper gegangen, habe zum Beispiel Hänsel und Gretel gesehen. Da kann ich mich erinnern. Ansonsten habe ich natürlich mal in der Oper mit dem Chor irgendwie war ich damals so zu Gast und ich war dann auch mal irgendwann, war ich eingeladen zu diesem Grufti-Fest. Die haben ja so ein Gothic.
Ach so, weiß ich gar nicht.
Einmal im Sommer oder sowas, ja. Aber ich konnte da nicht. Und dann das letzte Mal, als ich in der Oper war, war ich eingeladen zu dem Opern, wie heißt das, Opern, wie heißen das immer, wenn die?
Opernball oder?
Opernball, ja. Genau. So, und dann sagt er, ach, du müsstest doch mal kommen und sowas. Aber ich habe eigentlich letztendlich immer nie so gutes Renommee gehört, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Also es war nicht so, wo man sagt, das war
wow,
so, wow.
Der Aha-Effekt
war es wow, nicht. Ja. Wow, oder so. Auch die Bühne ist sehr groß zum Beispiel, die ist riesengroß. Mhm. Ich glaube, es ist auch nicht so einfach, dort zu singen,
ja, ja.
Zu spielen. Mittlerweile der Bau hat so ein bisschen Stalin-Bau, ne?
Total.
Hat jetzt vielleicht noch ein bisschen, wie soll ich sagen, natürlich aus der Geschichte, geschichtsträchtig jetzt vielleicht ganz interessant. Mhm. Aber mich hat es da nie hingezogen, ganz ehrlich.
Gab's so diesen Moment, wo du meintest, okay, also jetzt Musik nicht nur im stillen Kämmerlein, jetzt will ich auch raus damit?
Nee, es war wie gesagt, ich habe ja angefangen, da war ich ja als Kind und ich habe Platten gehört.
Ja.
Und ich hab da so alle mögt, da wusste ich aber gar nicht, was das ist. Ich habe mir da alles ausgeliehen aus der Bibliothek. Und dann, das war so klassische Musik. Natürlich, da war der Mozart Königin der Nacht. Mhm. Und das war Wagner, Elisabeth und das war auch Puccini und Callas bestimmt war dabei und Karajan. Aber das wusste ich ja damals nicht. Und immer wenn es mir da so gefallen hat, dann habe ich da versucht, habe ich das so lange mitgesungen, wie ich das konnte. Und dann habe ich da so mitgesungen und so. Und das fand ich faszinierend. Und dann habe ich immer geträumt, das würde ich gern mal irgendwann so richtig sehen. Und es war wirklich dabei, es war die Königin der Nacht, ja. Und es war Fiordaliceci, ja. Constanze. Ich habe das ja alles gesungen. Letztendlich hat sich das, ja. Also ich habe es geschafft irgendwie so, dass das so mein Traum, dass man sagt, okay. Aber natürlich wollte man natürlich in dem Alter vielleicht auch eher so Schlager oder Pop singen und sowas. Aber ich wollte schon immer singen. Also ich habe immer gesungen. Also, aber alleine, ich bin nicht dafür. Das hat eine Nachbarin gehört dann und dann hat man gesagt, ihr müsst die Simone in den Chor. Da war der MDR, also Rundfunkkinderchor, jetzt ja. Ist das der MDR-Chor. Und da habe ich dann so eine Prüfung gemacht. War auch nicht so einfach, dort reinzukommen. Und dann habe ich dort haben die mich aufgenommen und dann war das so mein Hobby und ich habe ein bisschen Geld verdient.
Ja,
und das war schön. Und ich habe Aufnahmen gemacht, wir haben Fernsehsendungen gehabt und ich war sozusagen mit diesem Chor abgedeckt und ich hatte meinen ersten Gesangsunterricht. Wir hatten da richtig Gesangsunterricht.
Und die Stimmbildung gab es dazu, ja.
Stimmbildung, ja. Natürlich so ein bisschen, das war in der Gruppe.
Mhm.
Das waren so Lehrer von einem großen Chor, die dann die Kinder unterrichtet haben. Also vom großen MDR-Chor. Und natürlich natürlich hat man auch in so einem Chor ein bisschen so geschrien. Ne? Das Gute war, dass ich in der zweiten Stimme war und nicht in der ersten. Ich habe immer zweite Stimme.
Hast dich nicht müde gesungen?
Ja.
Ja.
So, und das war so wirklich, und dann war ich noch im Schulchor. Also das war so mein Hobby und meine, wie soll ich sagen, mein Traum. Es hat mir Spaß gemacht und dann habe ich halt den ersten Gesangsunterricht mit 14 oder 12 dann halt an der Musikunterrichtskabinett hieß das mit meiner ersten Lehrerin sozusagen gehabt.
Warst du in deiner Familie damit eine Exotin?
Ja, ja. Ja. Also es war immer so, dass ich, das fand ich auch manchmal dann auch blöd, dass weil ich dann so gesungen habe und dann wurde plötzlich, naja, die Simone singt ja zum Geburtstag.
Ja.
Und immer wenn so Leute da waren, sollte ich immer singen. Oder in der Kneipe, wenn wir irgendwo in der Kneipe waren. Ach, jetzt kann doch mal die Simone singen. So. Ja. Manchmal fand ich das ganz schön, weil ich merkte, dass ich in dem Moment im Mittelpunkt stand. Und alle haben sich da und fanden das toll. Und das war das wahrscheinlich, was mir gefallen hat. Mhm. Auf der anderen Seite habe ich es auch manchmal gehasst, weil ich auch nicht immer singen wollte, wenn die wollten, dass ich singe. Aber so hat sich das wahrscheinlich ausgeprägt, dass letztendlich das so, dass ich fühlte, dass ich geliebt werde. Ja. Das ist das Ding.
Ja,
das ist übrigens das Ding, was ich jetzt psychologisch natürlich auch für mich mein Resümee finde, ne? Weil natürlich mein Vater sehr früh gestorben ist und so und ich schon damit, nicht mit Liebe vielleicht überschüttet wurde.
Und dadurch konntest du etwas kompensieren, wo du merktest, ja, jetzt bin ich dran.
Ja, ja, das ist das. Mhm. Und deshalb bin ich Sängerin geworden, auch.
Ja. Das ist nachvollziehbar.
Das ist letztendlich das. Und natürlich, weil die Musik, weil ich mich über die Musik konnte ich mich ausdrücken.
Ja.
Und ich wurde gehört.
Ja.
Und alle waren in dem Moment mit dir. Und zum Glück fand ich das dann, dass jemand da ist. Ne? Also das hat damit zu tun. Das ist die psychologische Sache eigentlich. Es hat mit Liebe zu tun, weil ich die nicht in dem Sinne bekommen habe, wie sie vielleicht hätte sein sollen. Und die Musik ist letztendlich, auch jetzt, mein ganzes Leben, egal was privat in meinem Leben passiert ist, die Musik hat mir immer den Trost gespendet. Ich habe dadurch überlebt.
Ja.
Und ich habe, das ist meine erste Liebe. Und das wird es immer sein. Und ich würde nie, deshalb ist das auch manchmal schwierig, auch mit Partnern, die das nicht akzeptieren, könntest du nie zusammenleben. Also das ist auch sowas, wo man letztendlich, wo man sagt, das ist deine erste Liebe. Ne? Und wer das nicht akzeptiert, in irgendeiner Weise, damit kannst du eigentlich nicht leben.
Trotzdem hast du ja nochmal einen kleinen Umweg genommen.
Ja.
Du bist nicht direkt Sängerin geworden.
Nee.
Du hast einen anderen Beruf lernen
müssen.
Ja,
das war so, weil das war einfach, weil meine ganze private Entwicklung, also alles, was ich wofür ich nicht kann, wenn mein Vater gestorben ist so früh und so, dass ich natürlich über diese Sachen ich nicht in erster Linie das so schnell geschafft habe, auch mit meinem Abschluss von der Schule und so. Mhm. Und damit hat das natürlich zu tun, ja.
Was hast du für einen Beruf gelernt?
Ich hab Facharbeiter für Schreibtechnik gelernt, hieß das. Und dann habe ich noch eine Ausbildung, das ist eigentlich Sekretärin, habe ich noch eine einjährige, oder war das sogar 2 Jahre, eine Ausbildung. Also ich bin eigentlich sozusagen Sekretärin.
Ja.
So, und dann habe ich angefangen zu studieren. Aber ich habe immer in dieser Zeit gesungen.
Ja.
Also das war sowieso mein Traum. Also mein Traum war schon, Sängerin zu werden.
Also dir war klar, es geht weiter.
Ich wollte nicht in einem Büro sitzen. Das wäre nichts für mich gewesen. Ich hatte damals ja schon, ich war ja sehr früh schwanger, ich war sehr viel Mutter. Und damals hat meine Mutter gesagt, naja, du musst ja jetzt nicht mehr studieren, du hast ja den Beruf und hast das Kind.
Mhm.
Und ich dachte, nein, nein, das mache ich nicht, das kann ich mir nicht vorstellen. Und ich habe alles alleine gemacht.
Toll.
Alles, was ich bin.
Ja.
Und darüber bin ich jetzt sehr glücklich, habe ich alleine geschafft. Es ist so, natürlich habe ich manchmal Mentoren gehabt, wenn ich gewissen Leuten begegnet bin. Das ist ganz wichtig, dass man Begegnungen hat im Leben, die für dich gut sind, die dich auch weiterbringen, positiv weiterbringen, dich fördern. Aber man muss trotzdem das selbst in der Hand haben und man muss dafür brennen und hat auch natürlich auch viele, wie soll ich sagen, das sind nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen, ne? Man tut vieles, wie sagt man, Entbehrungen.
Ja.
Weißt du, man hat ganz viele Entbehrungen.
Auch gerade wenn du sagst, dann mit dem Kind schon und
ja,
so.
Ja, was vielleicht viele andere in anderen Berufen nicht zu wissen und nicht zu haben, die können das nicht nachvollziehen, was das eigentlich bedeutet. Was auch dieser Beruf bedeutet.
Uff, natürlich.
Auch mental und was wir leisten müssen, egal was hinter uns, was in uns, was gerade passiert ist, was in der Familie passiert ist, wie wir uns fühlen.
Da müssen sowas. Wir uns oft rechtfertigen, oder? Dass wir eben nicht nur irgendwie, weil es so Maschinen schön ist, sind. Mal singen.
Und, ja, die und, denken immer, ja, ja die singt ja dann nur und dann hat die ein schönes Leben, dann reist die da immer hin und her und dann hat sie da schöne Kleider an und dann macht sie mal so ein bisschen singen und dann geht sie wieder. Mhm. Nein, und das wissen viele nicht. Also die diesen Beruf nicht machen und das mal so erlebt haben, was auch was alles mit dazugehört, können das überhaupt nicht nachvollziehen.
Auch wenn vielleicht mein Ton nicht so perfekt war, dass es immer heißt, er oder sie hat nicht geübt. Ja, in Wirklichkeit hat man vor einer halben Stunde noch heulend in der Garderobe gesessen, weil irgendein Schicksalsschlag passiert ist.
Es ist auch alles, was einströmt, Akustik, das Publikum, alles, der Orchester, die Menschen, das Wetter,
wir sind
die
so Reise, sensibel da, ne?
Ja, das Essen. Ja. Alles, was auf uns einwirkt, mental und auch physisch, wie wir geschlafen haben, alles, was so ist, kann niemand nachvollziehen. Ja. Es ist nicht jeder Abend gleich und deshalb, man wünscht sich natürlich und deshalb, das ist ja der Beruf, deshalb sind wir ja auch so aufgeregt. Ja. Und das Adrenalin, das ist einfach Risiko, was wir einfach machen. Es ist wie entweder man stirbt oder man lebt, ne? Wie früher der Kaiser, der dann da so oder so, das Publikum. Und dafür kämpfen wir ja. Aber wir können das manchmal nicht alles beeinflussen.
Eben.
Und das ist eben das Harte an diesem Beruf.
Ja. So. Auf jeden Fall, bei dir hat es zum Glück gut geklappt. Du hast dein Gesangsstudium aufnehmen können. Du warst bei der großen Gesangspädagogin Helga Forner. Ja, sie hat ja nicht nur dich hervorgebracht, Eva-Maria Bundschuh, zum Beispiel eine andere Händel-Interpretin, die Romelia Lichtenstein.
Ja.
Wie war die Arbeit mit der Forner? Was hat sie aus dir rausgeholt? Wofür bist du ihr dankbar? Was hast du mitgenommen?
Ich war ja erst bei einem anderen Lehrer vorher noch und habe dann in der Solo-Überleitungsprüfung in Leipzig, was ja ganz hart war zu diesen Zeiten, wo dann entschieden wird, du machst Solo oder gehst in Chor.
Ja, ja, klar.
So. Und da gab es nur, ich glaube, es gab vier Stellen für Solo. Und ich kann mich noch erinnern, dass der ganze Saal in der Hochschule in Leipzig, das setzen alle voll und jeder wollte natürlich Ding und die haben natürlich alle gehört, ja, wer kriegt jetzt diese Stellen, ne? Oder wer kriegt das Solo? Weil das von diesem Moment an wurde nämlich wirklich, du hast dann eigentlich mehr Gesangsunterricht gekriegt, du hast dramatischen Unterricht gehabt, also du wurdest auf Solo spezialisiert.
Also da wurde deine Karriere schon entschieden?
Ja.
Wahnsinn.
Ja, das war das vierte Semester und du musstest genau eine Prüfung ablegen, genau das war vorgeschrieben, was du singst. Also du wurdest eingeteilt in Fächer, ich war lyrischer Sopran sozusagen und ich hatte im lyrischen Sopran halt zu singen eine Puccini-Aria, das war O mio bambino caro musste ich singen. Ich musste ein Barockstück singen, ich habe Händel gesungen, dann musstest ein Lied, du musstest ein modernes Lied, ein Volkslied ohne, also a cappella, ne? Und ein Schubert, also es war richtig straff, es war genau vorgesehen, so alles. Und danach wurde dann ausgewählt, ob du das kriegst. Und es haben sich natürlich dort viele beworben, alle natürlich, die da angefangen haben. Und es wurde natürlich ausgesiebt. Und ich kann mich erinnern, dass in dieser Zeit, ich war noch nicht bei der Forner, und die hatte drei Bewerber in ihrer Klasse, also die alle zu ihr wollten. Ich war eine davon. Und ich werde das nie vergessen. Die kam dann zu mir und sie wollte mich zu einer anderen Lehrerin tun. Und da habe ich zu ihr gesagt, wenn sie mich nicht nehmen, höre ich auf, dann gehe ich.
Und das meintest du ernst?
Ja, das mache ich nicht mit, ich gehe nicht zu der. Ich will zu ihnen, mit der Technik, ich brauche das, das andere mache ich nicht.
Ja.
Das hat sie so dermaßen beeinflusst. Ich habe auch gut gesungen, ich war auch gut. Und sie hat mich dann genommen, das war der. Und sie hat mir dann gesagt später, das hat sie so beeindruckt. Ja. Und sie hatte mir damals gesagt, ich habe ein Kind und ich muss das alles so aushalten. Entweder ich habe ein Kind oder ich will eine Karriere, so. Also ganz hart.
Ja.
Also ich musste sehr... sehr viel einstecken und sehr viel organisieren und sowas, dass ich das überhaupt alles hinkriege und so. Ich war auch in der ersten Scheidung und so. Also ich habe, das war keine einfache Zeit. Und sie wollte natürlich, dass natürlich ihre Studenten die Besten sind und sowas. Also das war...
Viel Ehrgeiz.
Wir haben viel Ehrgeiz. Wir hatten jede Woche eine Klassenstunde. Ich kann mich erinnern, da kam, sagt man vielleicht auch, Matthias Görner hat ja damals, ja, der war über mir, der war 3 über mir irgendwie so. Da kam dann immer und hat sich da immer alle angeklotzt und so und hat sich dort reingesetzt. Und wir mussten einmal in der Woche das abliefern, alles auswendig, was wir in der Woche gelernt haben.
Wahnsinn.
Und da hatte jeder, wurde kontrolliert von den anderen Studenten. Und das war aber gut.
Ja, toll, ja.
Es war richtig gut. So, ja. Und das hat die verlangt.
Toll.
Und wenn du nicht gut warst oder du hast nicht auswendig zum Beispiel dein Stück gekonnt, dann gab es aber, na, also dann war natürlich so, es war auch Stefan Genz war mit dabei, wie gesagt, Kupfer, also alle, die jetzt so zu dieser Zeit, alle in unterschiedlichen Dings. Und das war so der Hammer. He? Jede Woche freitags hatten wir die Klassenstunde.
Aber da hast du wahrscheinlich auch deine Disziplin mitbekommen.
Ja, natürlich.
Die dir dann später natürlich nur geholfen hat.
Ne? Na, natürlich. Ja, es war, also strenger konnte es ja gar nicht sein. Und das ist ja natürlich streng. Und sie hatten es ja darauf vorbereitet, dass es eben hart ist. Ne?
Nicht leichter wird.
Nein, ja. Und dass es nicht leichter ist. Und dann hat man natürlich auch dann die Wettbewerbe vorbereitet und dann für die Oper Cousy, kann ich mich erinnern. Also es gab schon, also Zuckerschlecken war es nicht.
Und du hast dort auch, habe ich gelesen, ein Fach namens historischen Gesang belegt.
Das habe ich später gemacht. Ich habe ja 3 Studien gemacht.
Okay.
Mehr geht nicht. Ich habe alles ausgereizt, was geht. Ich hatte eine Meisterklassestudium noch und Solistenexamen hieß das. Diplomexamen. Dann kam das Solistenexamen, Aufbaustudium war das. Und dann kam noch die das Meisterexamen. Also mehr geht nicht. Ich habe die höchsten Ausbildungen, Auszeichnungen habe ich gemacht.
Ja.
Und da musstest du gewisse unterschiedliche Sachen da auch abliefern und sowas. Und in diesem letzten habe ich ein Extrafach, habe ich historische Aufführungspraxis, das gab es dann neu an der Hochschule, habe ich gemacht, obwohl ich muss sagen, gelernt, so viel habe ich, die haben mehr von mir gelernt. Also ich habe da, weil ich letztendlich, ganz ehrlich, und muss ich nochmal dazu sagen, da kommen wir nämlich wieder zur historischen Aufführungsfassung, auch was der Gesang angeht, weil ich dafür oft gefragt werde, auch jetzt von jungen Studenten, die fragen, ja, und ich müsste doch jetzt historische Aufführungspraxis machen. Und habe ich gesagt, das ist ein Quatsch. Ihr müsst eine normale Gesangsausbildung machen. Also nicht, wo man sagt, also man hat immer vorher gesagt, die nicht singen können, machen historische Aufführungspraxis, die keine Stimme haben, die dünne Stimme haben,
wie
Emma Kirkby.
Die machen
Barock. Da machen hier so eine der alten Musik. Nein. Man braucht diese normale Opern, also so eine gute Mischung, also eine Technik, wo du natürlich Oper singst, wo du Oratorium singst und wo du Lied singst, Operette. Das musst du machen mit dieser Basis. Und dann kannst du natürlich dich nochmal, um, ich sage mal, stilistisch zu bilden, wie macht man Triller, wie kann man verzieren, ja, was so in dieser Zeit gefordert ist, aber mit deiner Stimme, mit deiner authentischen Stimme. Und ich kämpfe für diese natürliche Stimme, die in dem Körper also ist, damit man erstens mal erkennbar ist, wer ist das? Dann, dass es gesund ist und dass man lange singen kann und dass man authentisch ist, weil man dann nur berühren kann, weil man dann auch hört, die Seele. Und das muss man ausbilden. Und das ist für mich diese, wo ich nicht sage, es gibt da diese, ich muss da total anders singen, wenn ich jetzt hier einen Händel. Natürlich muss ich gucken, wie ich das stilistisch mache. Aber es ist die Stimme, die du bist.
Richtig, richtig.
Das ist der Weg. Und das ist für mich letztendlich auch eine Karriere zu haben, wo du lange singst und wo du auch Erfolg hast, ist nur dieser Weg.
Oh,
sagst du was, ja.
Nee, wirklich.
Absolut, absolut. Also wenn wir nicht authentisch sind und mit unseren Möglichkeiten versuchen umzugehen, sondern nur kopieren oder abdunkeln oder irgendwas kreieren, was wir nicht sind, das geht in die Hose.
Das geht, ja. Du wirst auf Dauer, erstens mal bist du beliebig.
Ja.
Jeder wird sagen, na, klingt ja so wie der, können wir auch alles umtauschen und aus. Und man hört nicht diesen speziellen das Timbre und auch der Typ, weißt du, dass und auch was man ausdrücken will, kann man nicht, wenn man es forciert.
Ja. Ich kenne so viele große Kollegen, bei denen ich genau höre, mit welcher Aufnahme sie gelernt haben, weil alles übernommen wird.
Ja.
Stimmfarbe,
das geht nicht.
Fehler,
nein, das alles. Geht nicht. Das geht nicht. Das ist nicht. Das erstens mal ist es langweilig und das interessiert die Menschen letztendlich nicht. Und das Publikum möchte, wie soll ich denn dir sagen? Ich habe das immer erlebt, dass wirklich auch das Publikum auch nach so einem Abend, wenn die dann kommen und macht so Autogramme hier und die CDs unterschreiben und die sagen immer, wir hören, das ist, wir fühlen, wir können mitfühlen. Ne? Also das ist man und man verstellt sich nicht. So, und das bringt die Nähe auch. Und das, weißt du, das ist so, ich sag nur authentisch. Und das ist das, was eigentlich, auch wenn du siehst, im Popgeschäft, die Leute, ob das jetzt so, zum Beispiel so ein Udo Lindenberg mit 75 Jahren, wenn du seine Stimme hörst, ist jetzt mal egal, ob wir sagen, der kann singen oder der kann nicht singen. Ja. Aber der klingt immer noch so, wie wo der mal vielleicht ein bisschen, wie er 25 war, aber so, ne? Und wir hören sofort, wenn der singt, das ist Udo Lindenberg. Ja. Oder wir hören Roland Kaiser. Du hörst sofort, das ist Roland Kaiser.
Unverwechselbar.
Ja. Und das ist der Erfolg, dass die jetzt dort noch stehen und singen.
Ja.
Und diesen Erfolg haben. Und die Fans da sind, weil die das so hören wollen.
Richtig.
So. Und das ist der für mich, also der alleinige Weg.
Ja.
Und auch in der Klassik. Und leider ist es da irgendwie so ein bisschen alles altmodisch und auch diese Lehrer, manche, die so noch so, ich weiß es nicht. Wir haben jetzt eine andere Zeit, also die Zeiten ändern sich sowieso immer. Es gibt Gutes auch, natürlich muss man auch aus der Vergangenheit Verschiedenes, das war ja nicht alles schlecht, gibt gute Sachen, aber man muss wieder für die jetzige Zeit neue Trends setzen. Man muss vorher sein, wie die anderen. Ja.
Hast du dich damals schon in dem Fach oder hast du damals schon das Fach angestrebt, in dem man dich heute kennt? Mozart, alte Musik? Oder war da die Tosca?
Mozart sowieso.
War Tosca in dir Salome?
Ja, ich hatte auch gefragt. Man wollte, dass ich Salome gleich am Anfang.
Wirklich?
Also ich hatte viele Angebote.
Aha.
Gewisses, ich war ganz am Anfang, wie gesagt, meine Lehrerin wollte mich im lyrischen Fach, hat die mich gesehen. Ich habe dieses ganze lyrische Fach halt auch gesungen und ich selbst habe dann angefangen, mit dem Koloratur anzufangen.
Okay, das war
dein
Wunsch.
Und dann hat die vorne immer gesagt, naja, also so Constanze und Lucia di Lammermoor und so und alles, was da so war, das hatte sie nicht gesehen und sie war dann perplex, dass das eigentlich ging und damit habe ich ja dann letztendlich auch angefangen, auch an der Oper. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir waren ja so vom Typ her die lyrischen Partien ja dann doch zu langweilig, ganz ehrlich.
Verglichen mit den genannten auf jeden Fall.
Ganz ehrlich, also das war das, wo ich ja dann auch spürte, dass du damit ja natürlich auch ganz anders Erfolg hast. Das kommt ja natürlich auch dazu. Und dann kam natürlich die spezielle mit dem Händel auch, weil ich natürlich dann auch meine ersten Händel-Erfahrungen an der Bühne auch gemacht habe. In Halle, auch mit diesen Rollen. Und wo dann der Dirigent gesagt hat, sie sind perfekt für dieses Fach.
Aha.
Und selbst mit Georges Delnorme damals, wo ich mich beworben habe, wo alle gesagt haben, du kannst ja nicht nach Koblenz gehen oder so, musst ja ganz woanders da anfangen und so, war ja wirklich. Ne? Und ich hatte damals, war das schon Erfolg und aber ich habe gedacht, nee, und dann kam diese Schiene und ich wollte ja eigentlich nur Alcina machen. Und dann kam der und sagte, na, wollen Sie nicht noch die Constanze singen und die Animrakes Progress? Und wir haben jetzt hier ein junges Ensemble und das wäre wunderbar und alles passt zusammen. Und er hatte recht. Und der hat dort damals eine super Sache in Koblenz kreiert, weil alle jung kamen vom Studium und wir waren ein perfektes Ensemble. Die Stimmen haben alle, das war alles perfekt. Und ich habe natürlich, konnte ausprobieren, also auch diese schwierige Konstanze, die ich wirklich dann lange gesungen habe, in verschiedenen Arten, wo ich immer wieder gesagt habe, mein Gott, ist das schwer.
Aber es war deins, es fühlte sich richtig an.
Ja, und ich habe daran gelernt natürlich, und oder an Lucia oder die Fledermaus, Rosalinde oder was ich alles da gesungen habe, Händel natürlich viel, war es genau der richtige Weg. Und ich habe immer gesehen, dass ich nicht so viel Oper mache, dass ich aufpasse mit den, wie gesagt, es kam dann, sie wollten, dass ich die Königin sofort, das habe ich nicht gemacht, das habe ich erst viel später gesungen, und auch Salome, und dann sollte ich Lulu singen, und dann, also es waren so einige Rollen.
Schon sehr quer durch den Gemüsegarten, ne?
Ja, wo ich gesagt habe, das mache ich nicht. Ja.
Und das war okay, wenn du da Nein richtig gesagt hast? Ja. Also hat man dir das übel genommen oder war es dann auch schon so, na?
Nee, das habe ich eben nicht gemacht. Also das war mir egal. Ich habe dann schon geguckt, ob das für mich passt. Ja. Und auch, dass man eben, und das ist das ganz große Problem, finde ich heutzutage, auch für die jungen Sänger oder überhaupt, dass sie zu früh Sachen singen, die sie noch nicht kennen.
Ja.
Und dann zu viel, zum Beispiel so eine Traviata. Das ist einfach, und man hört diese Stimmen, wenn die anfangen, dieses Fach zu singen, nach ein paar Jahren hörst du die Stimmen fangen an zu vibrieren, die haben und das darf nicht sein. Eine Stimme muss kontrolliert sein. Das kann nicht so ein Vibrato geben, wo du nicht mehr hörst, wo die eine Stimme glatt führen können. Ja. Oder Mozart zum Beispiel.
Ja,
Mozart
der Gradmesser.
War, ist immer ein Zeichen, ob du das kannst oder nicht. Ja. Und wenn du nicht mehr zurückkehren kannst zu Mozart, dann bist du eigentlich am Ende. Diese Rolle ist für mich, ich hasse diese Rolle, für mich ist die fertig.
Aber du hast sie auf der Bühne auch gemacht.
Ich habe sie gesungen, ich habe sie am Bolschoi, ich habe das gemacht.
Ja.
Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe diese Rolle, du bist ja da immer alleine. Ne?
Ja.
Die Leute mit dir hinten, da redet kein Schwein mit dir, du bist alleine, du bist immer so wie die Böse. Und das bin ich einfach, mir gefällt das nicht, es hat mir eigentlich nicht gefallen. Und ich finde, du wirst da drauf mit diesen hohen Tönen, musst du da mal irgendwie abliefern und
ja,
so.
Klar.
Das ist doch
blöd.
Bist
eine Maschine,
Eine Maschine, das bin ich. Und das hat mich auch gestört. Ja. Also insgesamt.
Ich denke auch, ein Mozart sollte jedes Fach irgendwie singen können. Es gibt für jeden irgendeine Mozart-Rolle, die auch ein Wotan noch singen können sollte, oder?
Muss. Ja. Und wenn das jemand, ich war damals sehr beeindruckt, dass damals, das war der Vogt.
Klaus Florian.
Klaus Florian Vogt. Damals jedenfalls war ich wahnsinns beeindruckt. Er sang in einer E-Skala zuerst den Tamino und danach gleich den Wagner. Oder er sang erst den Wagner. Genau, er sang erst den Wagner hier. Irgendwas Lohn. Und danach sofort, ich glaube, Bildnis. Und da habe ich gedacht, das ist doch mal was. Na, das ist doch toll.
Ja.
Merkt das mal jemand oder so? Und ich finde, man muss, deshalb muss man auch bei den Wettbewerben oder Dings, die müssen Mozart singen.
Ja, unbedingt.
So, und da entscheidet sich, wie ist deine Stimme? Und daran lernst du. Und daran lernst du dein ganzes Leben. Und du musst zurückkommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, selbst ich jetzt, ich hasse ihn auch manchmal. Ich habe jetzt gerade den Mozart gemacht.
Ja.
Und ich habe diese Arie gewählt, weil wir haben die auch aufgenommen.
Eine Konzertarie hast du gemacht.
Konzertarie.
Ne?
Szenisch so, ja. Und auch schwer. Ich hatte es auch noch nicht aufgenommen. Und das war das Richtige. Obwohl ich sagen muss, an manchen Momenten dann scheiße. Ne? Also irgendwie hasse ich den auch. Ja? Also was der da so schreibt und so. Also ist ja schon schwer. Ne? Und niemand weiß es eigentlich, weil es muss leicht klingen. Es muss immer schön klingen.
Ja.
Ohne Mühe. Ohne, dass man merkt mit den Stimmen, mit dieser Übergang und Tiefe und Höhe und die ganz große Höhe. Ja. Und die Koloratur.
Ich liebe Mozart auch, aber er kann eine Sau sein.
Ist ja, er, ja. Ist er. Ja. Aber er beweist, was ein Sänger kann.
Natürlich.
Ja. Ja, das ist die Wahrheit. Das ist das Nackte und das ist die Wahrheit.
Ja. Ja. Du bist dann 3 Jahre in Koblenz geblieben, aber irgendwann hat es dich dann doch gepackt. Also hast du gemerkt, Ensemble-Dasein ist nicht so deins?
Nein, weil man muss ja dann nach einer gewissen Zeit weitergehen. Man muss sich weiterentwickeln können. Und das war ein kleines Haus. Aber zum Beispiel die Rotenberger hat dort auch angefangen. Mhm. Die hat auch die Konstanze da gesungen. Ja. Wie ich, die hingen da in der Kantine immer. Ich sah immer die Rotenberger hier. Und
guter Ansporn.
Ja, die hat das auch gut gesungen für ihre Zeit. Das war auch gut. Die war eine gute Sängerin. Auch Operette hat sie sehr gut gesungen.
Toll.
Hat auch Lulu und sowas gesungen. Nein, und dann kam die Zeit, dass man weitergeht. Und dass ich dann... damals hatte ich auch noch so einen Agenten irgendwie. Es gibt ja auch manchmal gute Agenten, aber meistens nicht. Ich habe mich dann auch schnell davon irgendwie gelöst, aber der war noch so alte Schule. Und der hatte dann, wie gesagt, es gab dann die Möglichkeit, damals war ja Bonn noch die Hauptstadt. Und es gab nochmals Entführung.
Mhm.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe die Konstanze. Ich habe das so gern gesungen. Und das war für mich immer so ein, wie soll ich sagen, dass du perfekt bist in jedem Ton. Na, also ist ja nicht nur ein Ton. Und da gab es dann das Vorsingen und ich habe gedacht, Mensch, und das war der Sprung für mich. An das erste Mal eigentlich so ein Gast. Also Gast zu sein, ne?
Ja.
Also aus dem Ensemble raus, also kein Festvertrag, sondern freischaffend zu gehen. Ich hatte auch dann sehr viele Konzerte und sowas, weil du wirst ja, wenn man an der Oper ist, dann kriegst du nicht da immer frei.
Ja. Ich hatte zum Beispiel,
ja, das geht nicht, weil es stört dich. Es gibt manchmal gute Sachen und du kannst das nicht machen, bloß weil da so eine Oper ist.
Auch lukrative Sachen, ne?
Lukrativ und du musst auch Geld verdienen.
Na klar,
ja, und so. Und das habe ich dann schon. Aber ich muss sagen, es gab eine Sache, da hat Herr Delnon hat mich, das muss man sich mal vorstellen, ich hätte Gilda singen müssen, Rigoletto. Und ich hatte aber ein wunderbares Konzert in Rom. Und dann habe ich ihm gefragt, ob es möglich wäre, wenn ich jemanden engagiere, der für mich das singt und ich kann mein Rom-Konzert machen. Ne? Und hat er erlaubt.
Da hast du privat die Sängerin bezahlt.
Ja, aber ja, das war Wahnsinn, dass sowas überhaupt geht.
Ja, ja.
Und die muss ja auch das einstudieren, ne? Die Inszenierung.
Und die alles. Haben dir vertraut, du durftest aussuchen, ja?
Ich weiß gar nicht, wie wir das gemacht haben, wie das damals war. Ich kann mich noch erinnern, dass der mir da freigegeben hat.
Ja, toll.
Also das erlebst du ja kaum. Also er hat mich nicht kaputt gemacht, was das angeht.
Und das ist
aber
toll,
ich habe dann schon gemerkt, er wollte mich auch mitnehmen, da ist er dann nach Mainz gegangen, sollte Lulu singen, das habe ich nicht gemacht, war ein bisschen sauer. Und dann kam, wie gesagt, dieses Bonn, was besser war mit Entführung für mich. Konstanze. Ich kann mich noch erinnern, da war damals auch die Harteros, die war im Ensemble, die war so eine kleine Sängerin irgendwie. Und ich kam da schon als Gast und so, und die guckte da immer zu und so. Und die hatten das im Ensemble nicht, diese Entführung.
Ja.
Ne, diese extremen Partien, außer jetzt Tenor und so. Und der Osmin kam auch irgendwo her. Und es war eine Wahnsinnserfahrung. Also eben auch freischaffend zu sein.
Fühlte sich gut an, dein eigener Boss zu sein.
Eben, es wurde gut bezahlt.
Mhm.
Also ich konnte davon leben, weil es war Hauptstadt, die hatten einen Haufen Kohle noch in Bonn.
Ja.
Na?
Ja.
Und ich habe da meine nächsten Erfahrungen, wie gesagt, mit Konstanze gemacht. Wir hatten dann überregionale Superkritiken für mich, auch als Konstanze, weil ich es ja schon an dem kleinen Haus gesungen hatte. Ich hatte meine Erfahrung und habe wirklich in der Rolle schon brilliert, muss ich sagen.
Konntest du abliefern.
Ja, und dann kam immer wieder Konstanze. Also es ist schon irgendwie für mich auch so eine, wie soll ich denn sagen, so eine Lebensaufgabe, wie auch für Ligi übrigens. Also aber ich bin schon in den Mozart-Rollen, das ist schon mein Ding.
Aber auf deinen Platten ist sie nicht mehr drauf. Ich warte immer auf eine Konstanze von dir.
Ja,
bei jeder Platte.
Da hatte ich jetzt überlegt, die auf diese nächste, da habe ich jetzt aber die Konzertreihe gemacht, weil natürlich diese Eien auch sehr lang sind.
Ja.
ne? Und dass sie dann in irgendeiner Weise passt. Also Entführung habe ich, das stimmt, das habe ich noch nicht aufgenommen.
Du hast ihn mehrmals schon erwähnt und ich glaube, jeder, der dich ein bisschen kennt, weiß, dass du dein Herz an einen gewissen Herren verloren hast. Hm. Einen Hallenser.
Ja.
Die Rede ist von keinem Geringeren als Georg Friedrich Händel. Ja. Was hat er, das andere nicht haben?
Für mich ist seine Musik ewig zeitlos. Und ich hatte mit ihm so viel Glück. Er hat eigentlich alles gemacht. Er hat meine Karriere gemacht.
Ja.
Und wir sind verbunden. Und ich glaube, nachdem ich ihm auch den Brief geschrieben habe, und ich weiß, es klingt jetzt komisch, es klingt sehr spirituell, der ist irgendwie, der ist in meinem Leben. Er ist für mich da und er passt auf mich auf. Und ich habe vieles an ihm, als ich dann recherchiert habe, wie sein Leben war und was alles so passiert ist, habe ich vieles ähnlich auch mit mir gefunden. Und ich habe mich daran orientiert. Ich habe zum Beispiel auch, weil er hat ja auch selber Konzerte und Oper gemacht, ich habe dann ja auch hier ein Konzert selbst veranstaltet mit seiner Musik, weil ich dachte, wenn der das kann, ich werde das jetzt machen. Und in Berlin, was kein Schwein macht und mir alle abgeraten haben, die großen Veranstalter und so. Mhm. Und ich habe gedacht, nee, ich wage das. Und das war hart. Ich habe alles selbst gemacht. Und es war richtig.
Ja.
Und jedes Mal, wenn ich den singe, ich will nicht sagen, dass ich darum bete, aber ich bin ihm verbunden. Und das fühle ich.
Und ist das auch, dass er deiner Stimme am nächsten kommt? Also, dass das deine musikalische Sprache ist?
Es ist für mich einfach zu singen, sage ich jetzt mal. Ne? Oder man merkt im Hals, es war mir früher immer nie bewusst, zum Beispiel die Arien, was er für Cuzzoni geschrieben hat. Ich habe ja alles dieses Repertoire gesungen, nichts wissen, dass das für die ist. Und hab damit sehr viel Erfolg gehabt. Und nachdem das dann, ich wusste, dass das eigentlich für diese eine Sänger, habe ich gedacht, es ist schon komisch. Das kommt deiner Stimme schon nach. Also wahrscheinlich hat das sehr, sehr viele Ähnlichkeiten. Und das war für mich natürlich immer so. Ja, das war auch natürlich auch ein Erfolg, ne?
Du hast es erzählt, du hast ihm einen Liebesbrief geschrieben auf deiner CD Mio Caro Händel, den ich übrigens sehr, sehr schön finde. Und ich finde, man merkt auch, dass das wirklich ehrlich ist, dass das nicht ein für die CD konstruiertes, Marketing. Das ist ehrlich.
Nee, das war, sollte auch nicht mal, dass es Marketing letztendlich ist, das war mir nicht, also das sollte eigentlich nicht, so denke ich auch nicht.
Aber das hört man also, auch, dass das ehrlich empfunden ist.
Ja. Weil wirklich, wie soll ich sagen, dass man mal ausspricht, was man wirklich, weil man denjenigen ja nicht begegnet ist. Aber vielleicht kann man es ja in dem Moment, wo man was ausdenkt und ausspricht und schreibt, dass es vielleicht doch in die Atmosphäre, damit da bin ich mir sehr sicher, dass das doch rausgesprochen wird. Dass man vielleicht auch dann verbunden wird. Und letztendlich ist es, und so sehe ich das, und das kam auch mit diesem Brief und überhaupt, dass die Demut, dass man diese Demut ausspricht und dass man auch in dem Moment, wenn man auf der Bühne steht, dass man diese Demut haben muss. Und dann kommt es.
Ja.
Es hat nur damit zu tun. Es ist nicht, dass man, es gibt viele Musiker, die nehmen sich die Musik und die machen darauf, die wollen damit klar Erfolg haben oder die benutzen die
Musik. Ein Ego-Trip,
Ja, und sie haben nicht die Demut dazu.
Ja, ja.
In dem Moment, wenn ich so darüber, das hat doch mit diesen, wie soll ich das sagen, mit diesem vielleicht so spirituellen zu tun, wenn man in dem Moment fühlt und es eigentlich für ihn tut.
Mhm.
Ganz einfach ihn für ihn, weil die Musik öffnet sich was, wo es dann natürlich auch für die Leute alles kommt. Und ich weiß, dass dann in dem Moment was Gewisses da ist.
Ja.
Sei es natürlich durch dich, weil es natürlich die Musik ist, klingt und sowas, aber es hat damit zu tun. Und ich bin mir ganz sicher, dass immer, wenn wir eigentlich so denken und so sind, dass es die Menschen berührt und dass wir auch letztendlich auch deshalb Erfolg haben. Aber das ist die Demut.
Man merkt das auch auf deiner CD, wenn man zum Beispiel das jetzt mal rein, die Platte vergleicht mit deinen anderen, das Cover. Das ist schon im Vergleich zu deinen anderen Alben, wo du dich auch sehr expressiv zeigst, sehr schlicht und demütig. Ich finde, man merkt wirklich, da geht man zurück. Ja?
Es war ja erst geplant für dieses Cover, das war auch meine Idee. Ich habe sogar noch die Vorlagen. Und zwar wollte ich halb Händel. So, dass die was konstruieren. Letztendlich kam das dann nicht. Wir hatten Fotos gemacht und so. Und ich habe dann noch einen Maler kennengelernt. Der hat mich dann gemalt. Mit halb Händel und halb ich.
Ja.
Also richtig gemalt. Und das war für die einfach zu schräg.
Ja.
Es war so ein bisschen...
Aber es hätte dir gefallen.
Also für mich wäre es, wie soll ich sagen... Also für die, also es war wirklich so einiges, also mit der Vorlage von diesem Foto, zum Beispiel, und dann die Locken so wie er, so eigentlich nicht schlecht, es wäre eine gute Idee. Und das meinte ich so, die Seelen, die zwei Seelen in einem, weißt du? Also, naja.
Aber es ist trotzdem sehr schön, weil ich finde, es passt eben.
Ja, es ist gut. Letztendlich ist es gut jetzt für die Zeit.
Es zeigt diese Demut vor diesem Komponisten und dass du da auf dieses ganze schmückende Beiwerk verzichtest.
Ja.
Schwarz, grau, schlicht.
Ja.
Das ist so, also ich finde, das spricht so, macht die Platte auch wieder sehr ehrlich.
Ja.
Wovon wir
gesprochen
haben.
Diese
ehrliche Dankbarkeit und Demut. Ja. Und ich finde, wenn mehr Leute so Musik machen würden, dann wäre der Musikbetrieb ein ehrlicherer. Und vor allem die Sänger auch ehrlicher. Dass er eben nicht die Botox-Lippen im Fokus stehen, sondern der Komponist, der da auf dem Flügel steht. Ja.
Jetzt heutzutage musst du noch Botox haben, ne?
Es ist ganz schlimm. Und das finde ich auch wieder an dir so toll, dass du dich von deinen Kollegen so abhebst mit diesen Konzepten, wo man merkt, da steckt so viel Arbeit drin. Da ist nicht nur Best of Mozart, Best of Händel.
Nein. Nee. Wenn Best of kam, hat das die Plattenfirma übrigens gemacht. Ne? Die tun dann aus diesen ganzen, auch jetzt hat wieder Deutsche Grammophon von mir, die gesamten, ich habe hier Vivaldi aufgenommen, ne? Also Opern, Arien, das war immer eine Platte und eine Sacro und Dings, Arien. Und jetzt gibt es die wieder zusammen, wie gesagt, immer so wie so eine Best Pauschal, auf.
Ja.
Und dann tun die immer diese Sachen wieder zusammenstellen. Du hast keine Rechte dann mehr.
Ja.
Also was dann, wirst du so passiert.
Ne?
Oder
nehmt
dann mal eins raus und dann kommt dann das wieder und da wieder drauf und so. Und das wollte ich nie. Und wie gesagt, ich habe schon, es hat jede Platte hat einen Sinn. Beim Händel zum Beispiel war es für mich wichtig, dass ich alle diese Stücke, die da drauf sind, habe ich irgendwo gesungen. Also sie durchziehen mein Leben.
Ja.
Also ob ich die Original zum Beispiel in Rom damals an dem Originalschauplatz Oratorium dort gesungen habe. Oder ich habe meine erste Eier war süße, stille, sanfte Quelle, was ich als erste im 14-jährig im Gewandhaus gesungen habe mit meinem ersten Gesangsunterricht und ausgewählt wurde. Auch die, das weißt du, also alles die oder Athalaya, was ich in Köln als erste da gesungen habe und natürlich damals wurde aufgenommen und so und damit auch in London war oder Rodelinda oder so, ne? Also das hat einen Sinn. Also das war für mich wichtig, dass es nicht jetzt sagt, die schönsten Stücke. Natürlich musste ich auch gucken, was hatte ich schon aufgenommen. Hast ja manchmal auch, darfst du alle fünf Keine Jahre, darfst du da nicht aufnehmen und so. Aber ich habe noch mal Kleopatra natürlich war dabei, weil der musste rein sein.
Ja.
So, und das ist für mich wichtig. Und dass ich eben nicht so eine, weißt du, so eine 0815 mache und letztendlich, wenn man auch guckt, zum Beispiel im Popgeschäft, letztens war ich bei Dussmann und kenne die ja ganz gut dort und so, und die sagen auch, dass zum Beispiel in der Popmusik diese ganzen Best-of-Platten, die will niemand haben.
Ja.
Es zählen nur wirklich die Alben, die kreiert sind, ich meine, mal guck mal, Pink Floyd oder sowas, diese wirst du ewig hören.
Ja.
Und ich finde, es ist genau auch in der Klassik, wenn du wieder und wieder dieselben Aufnahmen, wieder dieselben Arien, wieder alle zusammen in so einen schönen, weißt du, so eine Schubidu-Aufnahme.
Ja, ja.
Eigentlich interessiert das niemanden. Ja. Und das habe ich natürlich schon eben auch, ich sag mal, könnt ihr eigentlich froh sein, dass man sowas gemacht hat.
Viel Arbeit.
Ja, und ich habe wirklich, ich habe jetzt auch für die letzte CD habe ich 3 Jahre recherchiert, dass ich das alles so zusammenkriege. Es ist vieles irgendwie so zusammengekommen, so was immer mal in meinem Kopf war irgendwie so, auch dass man das so kombiniert mit diesem modernen Zeug und so. Da musst du natürlich immer erstmal Überzeugungsarbeit leisten und auch sehr viel, was du investierst. Also jetzt nicht nur, was die Zeit angeht, sondern auch ja, die Zeit natürlich und natürlich auch, was man, wie gesagt, weil ich natürlich habe ich mein Orchester gestellt, wir hatten gar nicht so viel Zeit, das zu proben, es ist einfach so, wisst ihr, wenn du sowas Neues hast, du wirst doch gar nicht, wie das dann werden wird und
Risiko, ja.
Ja, aber es ist auch so kreativ letztendlich, ne? Und mir zeigt das ja natürlich dann auch letztendlich hat es auch damit zu tun, dass du natürlich auch für eine Platte ist es immer was anderes als ein Konzert. Du musst auf der Platte natürlich auch anders singen, als wie du das im Konzert machst, damit du das immer wieder hören kannst. Sonst nervt das ja.
Ja, ja.
Aber wichtig ist es natürlich auch, dass du das Programm im Konzert machst. Also man braucht Gewisses, dass das natürlich auch im Konzert funktioniert.
Ja.
Und mir zeigt das dann immer, wie gesagt, ich war ja jetzt zum Glück, war ich in Hamburg, wir haben das Konzert nachgeholt.
In der Elbphilharmonie.
In der Elbphilharmonie. Ich musste zweimal singen, ne? und es zeigt sich, dass es erfolgreich ist.
Ja.
Also, dass die Leute, dass ich natürlich dann auch danach eine Kostüme habe und dass ich ein bisschen Show mache oder dass ich ein bisschen, weißt du, also alles, was so ein bisschen passt, Spaß und so. Und dass es letztendlich das auch ist und was Leute sehen wollen.
Ja.
Also von daher muss ich so denken. Also ich habe immer so gedacht. Also und es muss auch was Neues sein. Und
Aber woher kommen diese Inspirationen für deine Alben, für die Konzepte?
Ja, die kommen dann entweder, wenn ich hier war, ich inspiriert zum Beispiel von Hieronymus Bosch, von der Video-Ausstellung, die es gab in der Münze. Und da habe ich das gesehen und habe ich gedacht, das ist doch Wahnsinn. Und dann habe ich das gesehen, auch die Todsünden. Und dann habe ich gedacht, Mensch, das wäre doch mal super, das zu machen. im Barock, weil es das eigentlich nicht gibt. Und das zu kombinieren mit den Tugenden und auch mit der Popmusik, weil da war schon mal was geplant mit Sony. Die wollten mal, weil ich habe ja Helene Fischer gesungen, damals in der Elbphilharmonie, und dann war das so erfolgreich.
Ja,
ne?
Ja, ja.
Also das war aber so barock, ne? Und dann, da kannst du dir vorstellen, mal so eine ganze Platte, das muss man natürlich, du musst super Arrangements, du kannst nicht so eine Art in dem Crossover, es muss gut sein und es sollte auch barock sein, barock, barock, und man sollte die Popmusik, die ist genauso wertig wie die alte Musik, weißt du, sind auch großartige Kompositionen und das wollte ich einfach zeigen. So, und dass das dann noch passt mit dem Text, jetzt wie Bokov, ist total Wollust, ja. Weil ich natürlich auch an manchen Stellen in Barock nichts vom Text her, zum Beispiel Fresserei findest du kaum, da findest du nichts für Sopran vom Text, das gab es. Da haben die früher nicht so was, das hat die nicht interessiert. Ja. Die haben immer nur von die Wellen, Liebe und weißt du, so Gleichnisarien und so. Und deshalb kam das dann alles so zustande, weißt du, es war so, also es macht immer so Bang, Bang.
Ja.
Und dann musst du das natürlich so umsetzen. Also ich habe das letztendlich, diesen Traum auch umgesetzt. Wenn ich das jetzt so alles, wenn ich das jetzt so alles überlege, war das doch schon toll.
Ja.
Und jetzt, wo ich wieder mit diesen Tänzern war, gerade eben jetzt in Polen, wo die mich einfach, ich wusste das nicht. Und ich habe ja eigentlich die Kleider, verstehst du, ich hatte zwei Kleider mit. Und ich komme dorthin und ich dachte, ich mache mit dem Regisseur, weil es für Fernsehen, was ich machen soll in der Arie und so. Und dann komme ich dorthin und dann stehen vier Tänzer da, die ich vorher, noch einen Monat vorher gesehen habe auf der Bühne. Der eine war der Nussknacker, der andere war der andere große Rolle.
Ja, ja.
Und ich dachte, und dann sagten, ja, wir machen jetzt eine Choreografie, wir haben das und das, guck mal zu und jetzt machst du mal die Hebefiguren.
Ich habe gesehen, die haben dich da getragen.
Ey, ja. Ich bin ja ganz blau noch.
Wirklich?
Ich wusste das nicht, na weißt du, es war so spontan, das haben die sich an dem Tag überlegt.
Oh, süß.
Und jetzt machen wir das mal und ich sage, oh, was? Hilfe! Und dann da Hochgehebe und so.
Aber es ging. Ohne. Oder? Ihr habt es durchgezogen.
Du, ich hatte dann, das ging zur Probe. Ich sage, okay, ich habe mich noch nie tragen lassen. Ich musste dreimal mich tragen lassen. Und mit diesen Tänzern und so. An dem nächsten Tag, dann kamen ja auch die ganzen Fernsehsender und die haben Interviews gemacht und so. Und dann hatte ich das eine Kostüm an. Ich habe ein Kostüm und das ist so eng. Und das ist hier oben so eng. Und mit diesem Ding bin ich nicht hochgekommen.
Ich?
Du? Und habe ich gedacht, scheiße. Woran liegt das jetzt an dir? Und ich habe schon gemerkt, weil ich natürlich auch Muskelkater hatte, weil ich war ja nicht darauf vorbereitet. Und du musst dich ja stemmen. Das ist ja nicht so irgendwie, dass sie dich dann nur hochheben.
Ja.
Du musst ja
schon mitarbeiten.
Du musst gerade, und du verstehst, du musst halt ja die halt, das ist ja nicht so irgendwie. Und dann habe ich gedacht, mein Gott. Und ich dachte, ist das jetzt das Kostüm? Und zum Glück habe ich dann am nächsten Tag mein anderes angezogen, was ein bisschen weiter ist, was auch besser für den Mozart passt letztendlich. Und die Schuhe dann weggelassen, habe ich die Schuhe dann da ausgezogen. Ich habe das alles, weil mit den Schuhen, ich hatte so eine Wahnsinnsschuhe, du kannst damit, das geht nicht.
Ja.
Ganz, ganz gefährlich, auch so alleine gefährlich, nur zu laufen. Und dann habe ich da mir was kreiert und dann war es super. Und ich habe.
Ist schön geworden, ja.
Es ist schön geworden. Letztendlich, die haben da 12 Kameras und so und werden das super schneiden. Und dass das dann mit diesen Tänzern, das war für mich wieder eine Herausforderung, ja. Also sowas, weil es noch nie hat in dieser Arie weder szenisch gemacht. Finde ich schon cool.
Also solche Experimente,
das mag ich. Ich brauche diese Sachen. Man muss mich fordern.
Austesten.
Und man muss das, okay, ich kann auch sagen, nee, ich kann das nicht oder ich mache das nicht. Oder nee, ich stehe nur. So, das war ich nie. Und das fand ich gut. Und deshalb war ich, du kannst dir nicht vorstellen, ich war so glücklich jetzt, diese Tage in Polen. Auch die Menschen, diese Atmosphäre dort, wie du sagst vielleicht, ne, am Theater. Ich habe gespürt, ich habe mich wieder gespürt. Die Menschen, es war Kunst. Die sind tief. Die kämpfen zusammen.
Die Energie war gut.
Die Energie. Es ist so menschlich und so herzlich und so natürlich.
Ja.
Und das hat mir jetzt so viel Auftrieb gegeben.
Schön.
Jetzt erstmal, jetzt bin ich nun wieder hier und dann kriegt man gleich wieder irgendwie nicht so gute Laune. Aber jetzt haben wir, jetzt gerade haben wir gute Laune. Aber jetzt mal ganz im Ernst.
Ja, natürlich.
Das habe ich sehr vermisst. Ich vermisse das.
Dieses Hochgefühl, ne?
Ja, ja. Die Freude, ja. Die Energie, die, das Künstlerische.
Ja, wieder rauszulassen.
Einfach nicht zu denken, weißt du? Einfach nicht zu denken, was wir jetzt da gerade haben, sondern dass wir die Musik und dann ist dieser Mozart. Und dann bist du im Theater, in der Szene und so und spielst. Weißt du?
Ach, ich weiß, ich kriege Gänsehaut, wenn ich dran denke. Ja.
Weißt du, ich hatte was zu tun. Ich war unterwegs, ich war wieder auf Tour, ja. Und das hat mich jetzt sehr beflügelt. Und ich war gut drauf. Und danach gab es noch, die sagten, du bleibst noch einen Tag länger. Wie gesagt, den ersten Tag, ich habe wahnsinns viele Interviews gemacht dort mit den großen, also es war alle möglichen da von Polen. Aber dann sagten, ja, du bleibst noch einen Tag länger da. Und die Intendantin hat dann abends noch ein Fest gemacht und hat da gekocht. Und das war so schön.
Toll.
Und ich habe jetzt mittlerweile natürlich auch in Polen sehr viele auch so Fans und so, ne? Und ich fühle mich da wohl auch. Ich meine, ich will nicht sagen, weil meine Vaterseite kommt ja dort, war ja eigentlich aus Pommern. Ne?
Aha, okay, du hast da Wurzeln.
Also Wurzeln, vom Krieg, mein Opa. Ja?
Aber ich glaube dran, dass man das spürt.
Ich bin genauso spontan wie die. Ja. Ich habe das mitgemacht, diese Spontanität.
Ja.
Die sind auch spontan, die Polen. Ja. Die machen alles möglich, was nicht möglich ist. Und sind sehr natürlich halt.
Auch, was ich schön finde, berufen sich sehr auf ihre Tradition. Und zur Tradition gehört eben Musik, Kultur, alles.
Kultur, die sind sehr künstlerisch. Ja. Also du erlebst dort noch wirklich Kunst.
Ja.
Richtig tolle Kunst.
Ja, glaube ich.
Ja, die machen da einfach. Also von daher... Ja, also ich habe jetzt eine Serge und habe natürlich die Aufnahme dort, ne, also die CD jetzt, wo alles drauf ist, Glitter in PK, Mozart und Filmmusik und Morricone.
Ja.
Und deshalb hat sich jetzt so eine Beziehung entwickelt. Auch letzten Monat war ich da für eine Fernsehshow, und zwar gibt es da so eine Castingshow mit 4 Tenören.
Okay.
Die dann eine Rose kriegen, jeder. Also der Beste, die Platin und so, ne? Und die singen dann so 3 Runden. Und ich war in der Jury, die Jury-Chefin, mit noch einem wunderbaren Gesangslehrer und ehemaligen Sänger aus Polen und ein Italiener auch, der auch Dirigent und mit allen möglichen. Und das war ja natürlich auch witzig. Und habe auch in der Sendung natürlich gesungen.
Klasse.
Und war wieder Fernsehen. Also meine Arbeit war jetzt immer dort.
Gott sei Dank, du bist aktiv.
Ja, aber wenigstens das irgendwie so. Ja.
Und als wenn das alles noch nicht genug ist, dein Kopfzerbrechen über die Konzepte, bist du noch deine eigene Managerin geworden. Du arbeitest komplett allein in Eigenregie.
Ja.
Macht das dein Leben leichter oder schwieriger?
Kommt drauf an.
Wahrscheinlich beides.
Für die Freiheit, ganz ehrlich, seitdem ich diese Freiheit spüre und habe auf der einen Seite, weil, wie gesagt, mit diesen Managern ich nicht immer gute Erfahrungen gesammelt habe. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe nie jemanden gefunden, der eigentlich dich als Person sieht und dich als Person mag oder vermittelt oder auch möchte, dass du das gut bei Stimme oder dass du deinen Weg gehst, aber authentisch.
Ja.
Das habe ich nie gefunden. Ich habe viel Mist erlebt. Ich wurde sehr oft ausgenutzt. Ich wurde fast mein ganzes Leben, das klingt jetzt eigentlich schlimm, aber es ist so. Also viel benutzt, jetzt nicht nur von den Managern oder so, auch von Dirigenten oder Regisseuren oder die gesehen haben, ja, mit der komme ich vielleicht dorthin. Also die eigentlich nicht dich gesehen haben.
Ja.
Also ich bin ja auch ein politischer Mensch. Ich meine, manchmal haben sie mir meine Interviews, haben sie gestrichen alles, haben sie alles rausgeknallt. Und das mag ich nicht. Und dann deshalb muss ich sagen, ich sehe mich bald wieder wie in der DDR, nur jetzt schlimmer irgendwie. Weil auch in der DDR hatten wir künstlerisch gesehen natürlich schon auch eine tolle Zeit.
Natürlich,
wenn,
gerade
wenn ich sehe, wie ich angefangen habe und damals in Halle und mit Konvitschny und mit Händel und sowas und was ich da erlebt habe oder was ich erleben durfte, finde ich das jetzt ein großes Glück. Ja. Ganz im Ernst. Ja. Auch meine Ausbildung, meine Wurzeln, das ist mir jetzt erst richtig bewusst geworden. Jetzt in dieser Zeit. Und da, ich will nicht sagen, dass ich mir das zurückwünsche, nicht in dieser Art und Weise, aber was die Kunst angeht, hoffe natürlich für die Zukunft, dass es gerade für die jungen Menschen jetzt, wie dich oder wie auch deine Frau und alle, die jetzt eigentlich so anfangen und eigentlich voll im Saft stehen, dass die nicht können.
Ja, überhaupt dieser Fokus auf die Kultur, eben weil du sagst DDR, das war ja damals, ich meine, darauf hat man sich berufen, Sport, Kunst, Kultur.
Sport natürlich noch mehr, also das wurde jetzt total gefördert, aber die Kunst an sich oder ich sage mal, es ging schon los, wer ein Studium bekommen hat, also wer die Möglichkeit hatte, ein Studium zu bekommen, weil es gab ja nur 4 Hochschulen und die Plätze dort waren begrenzt. Also wenn du es geschafft hast, eine Aufnahmeprüfung zu bestehen, dann warst du zumindest, ich sage mal, hattest du das Glück, also ich hatte das Glück, also ich musste dafür aber auch was bieten oder was geben. Die haben da nicht alle angenommen und das wurde jedes Jahr, musstest du ja eine Prüfung machen. Und wenn du das nicht geschafft hast, haben die dich rausgeschmissen.
Es klingt erstmal schlimm, aber ich finde das nicht schlecht.
Und die Letzten, die aber waren, die es geschafft haben, die haben dann letztendlich auch eine Anstellung gekriegt und die hatten eine Arbeit und die sind gefördert worden und es war egal, ob du arm oder reich warst. Ja. Es ging nicht danach, wer deine Eltern oder ob du eine Kohle hattest, sondern dein Talent.
Ist das nicht toll?
So, und das war richtig. Und es war streng. Ich habe eine strenge Ausbildung gehabt. Ich hatte wirklich eine wahnsinnig strenge Lehrerin dann. Also auch in den ganzen künstlerischen, ob das, also Sprecherziehung und auch der dramatische Unterricht, also Schauspielunterricht, oder auch Tanz. Und wir hatten ja auch Tanzen und Fechten und sowas alles. Super. Und das war so streng. Ja. Und wenn du nicht gut warst und wenn es eine Oper gab, es wurde ausgewählt, wer die Besten waren. Und ich habe das auch wieder erlebt bei Meisterklassen, die ich gemacht habe, wo ich wirklich, es ist mir einmal wirklich jetzt passiert, wo ich gesagt habe, ich muss derjenigen das sagen. Ja. Die war 18 Jahre, die hat schon 10 Jahre Unterricht. Und es war nichts. Sie hatte kein Talent. Ja. Und das wirklich, da war null. Weder Stimme, weder Ausstrahlung, weder körperlich, weder intellektuell Talent. So. Und die hatte 10 Jahre Unterricht. Also die hat 10 Jahre so einer Lehrerin Geld in den Rachen geschmissen. Und die hat ihr nicht gesagt, eigentlich, was Fakt ist. Und das ist unverantwortlich. Okay. Und ich habe gesagt, ich muss die Verantwortung übernehmen und ich mache das. Und ich habe auch die anderen Studenten mit da zu Rate gezogen. Mhm. Weil, und das ist hart, wenn du das jemandem sagst, weil in dem Moment bricht alles zusammen. Ja. Aber ich habe ihr gesagt, du wirst im Leben kein Glück, du wirst traurig sein, du wirst doch damit nicht Geld verdienen. Ja. Du kannst es als Hobby machen, aber versuche jetzt in deinem Alter einen anderen Weg einzuschlagen. Es hat keinen Sinn.
Und in dem Alter ist es ja möglich.
Ja,
ohne Probleme.
So. Und das ist natürlich eine Welt zusammen. Und das hat das, ganz ehrlich, wenn man das tut, ist das ganz schwierig auch, weil man natürlich weiß, dass derjenige in dem Moment bricht so eine Welt zusammen. Aber es war eine Welt, die ewig auf unrealistischen Sachen aufgebaut wurde. Und dazu muss man als Lehrer das muss man tun. Und heutzutage an den Hochschulen ist es so, dass alles aufgenommen wird, weil die natürlich ihre Stellen absichern und die müssen das ausbilden. Wenn nicht, dann wird das reduziert. Und die meisten Lehrer, ganz ehrlich, sind eigentlich nicht in der Lage zu unterrichten. Und die Studenten, die dann kommen, die werden richtig versaut. Mhm. Und die sind schon bevor die eigentlich enden, sind die Stimmen schon an manchen Sachen kaputt. Die haben nichts gelernt, die wissen gar nicht, was es bedeutet, eine Technik aufzubauen. Ja. Vor allen Dingen auch authentisch zu sein. Das wollte ich vor uns anknüpfen. Mhm. Das ist der Weg für einen Sänger, dass man seine eigene Persönlichkeit, wer man ist, dass man das dass man das entwickelt und dass man die Möglichkeit hat. Und das ist meist nicht gegeben und schon gar nicht an den Opernhäusern, weil man da nur als irgendwie so eine Person zu funktionieren hat. Und wenn du was sagst, was vielleicht hilfreich ist oder kritisierst, dann wirst du ja vielleicht rausgeschmissen. Und dann haben die alle Angst und die tun es nicht. Ja. Und das ist das, was ich jetzt mein ganzes Dings immer gesehen habe. Und wo ich immer dann die Bremse vielleicht, oder irgendwann gab es dann so einen Knall und dann war so eine Sache wieder vorbei, ne? Wenn du dich dann in irgendeiner Weise gewehrt hast oder das nicht mehr mitgemacht hast. Wo ich sagen muss, was ja eigentlich auch Wahnsinn ist oder komisch ist, ne? dass man so einen Weg geht.
Also, es braucht schon viel Selbstvertrauen dazu.
Ja, auch, Selbstvertrauen. Und Gottvertrauen auch. Aber weißt du, aber auch, weil man dann mittlerweile hast du ja so Kontakte. Ne, wenn du irgendwo bist und du warst gut oder wirst du wieder eingeladen. Und dann hat ja so ein Manager, was tut der eigentlich? Der nimmt die Kontakte. Den brauchst du ja eigentlich für Kontakte. Mhm. Wenn er die nicht hat oder wenn er die nicht für dich gibt, hast du ja gar nichts davon.
Ja.
Und was tun die dann, wenn du aber deine eigenen Kontakte hast, rufen sie einmal an und kassieren das ganze Geld und machen gar nichts. Mhm. Und manchmal wirst du dort noch schlecht dargestellt, weil sie dann immer so tun, als ob die kompliziert ist oder sowas. Und meistens ist es immer besser, wenn du direkten Kontakt hast und dann gibt es weniger Probleme. Das habe ich immer mehr so gemerkt. Mhm. Und deshalb kam das dann so eigentlich so zustande, wo ich dann gedacht habe, auch das war auch der Moment, wo ich nach Berlin gekommen bin eigentlich. Das hat auch damit zu tun, dass ich erst natürlich schon auch, also das ist ja nicht so einfach, wenn du sagst, jetzt verhandelst du für dich alleine.
Ne? Ja, eben, ja. Du musst ja dann auch alles machen. Also wirklich, du führst alle Gespräche, Telefonate. Ja. Du bist deine eigene Sekretärin, die du ja nur Gott sei Dank auch gelernt hast. Ja.
Und das ist der Sinn gewesen, warum ich das damals geworden bin.
Siehst du, es hat alles
seinen Sinn. Das hat seinen Sinn. Ja. Das ist nee, das ist kein Quatsch.
Nee, da
kommt alles zurück. Und das habe ich auch gesehen. Ja. Das ist das, warum ich das damals geworden bin, um das zu organisieren. Und dann kam natürlich dazu, dass ich auch, sag ich mal, ich habe ja mit vielen Orchestern natürlich auch gearbeitet und arbeite ja auch mit verschiedenen Orchestern. Manches bleibt jetzt, wie zum Beispiel jetzt hier Concerto Köln, ne, mit denen bin ich ja ewig verbunden. Aber kommt vielleicht auch, weil die Kinder Dirigenten haben.
Oder weil sie dich einfach schätzen.
Nee, aber das hat doch, nein, da gibt es nie Dirigenten. Einmal gab es mal Dirigenten vielleicht oder so.
Ja, ja.
Dass es auch dann dazu kam, dass ich, wie gesagt, es immer wollte, so mit einem eigenen Orchester. Ne? Ich kannte ja viele, ich habe ja immer mit den Italienern ja auch gearbeitet und so. Und dann habe ich wirklich diejenigen, mit denen ich zusammenarbeite, wo da kommen wir wieder zurück, wer zum Anfang ist, wo das Menschliche stimmt.
Ja.
Wo du dich gut verstehst und wo das so passt. Weil letztendlich ist es wie so eine Band, die dich trägt oder wo man sich zusammen, wo man nicht Angst hat und die ehrlich sind, wo ich gedacht habe, ich möchte sowas machen.
Und den Wunsch hast du dir erfüllt. Du hast dein eigenes Orchester gegründet.
Dann habe ich das, ich habe da auch den Namen gegeben.
Ja.
Also, das ist auch meine Kreation. Ja. Also ich habe so gedacht, ja, es muss ja auch gut klingen, es muss auch irgendwie so passen, weil die Menschen oder die Musiker, die ich jetzt dort habe, sind wirklich aus vielen Jahren, wo man mal so zusammengearbeitet hat, die geblieben.
Mhm.
Und müssen natürlich auch, dass die gut spielen natürlich, das hat ja auch damit zu tun. Und dann sagte mein Steuerberater, mit dem ich sehr gut zusammenarbeite übrigens, auch jetzt in auch diesen wichtig. Zeiten für die Corona-Hilfe übrigens, was ja auch Wahnsinn ist.
Ja, klar. Für dich als Unternehmerin, ne?
Ja, ne, ob für alle.
Ja.
Du brauchst ja jetzt einen Steuerberater, an die Corona-Hilfen zu kommen, sonst kommst du da nicht mehr ran, ne?
Ja.
Und der hat gesagt, es wäre doch gut, damit man das alles auch steuerlich gut abrechnen kann, wenn das Ausländer sind, muss ja Ausländersteuer und so, dass sie eine GmbH gründen. Was denken sie denn darüber nach? Ne? Und dann habe ich das gemacht. Ja. Dann habe ich eine große GmbH gegründet, habe die Kermes Artists GmbH genannt und bin jetzt sozusagen damit natürlich auch geschäftstüchtig oder würdig oder kann zum Beispiel Karten mit Eventteam zusammenarbeiten oder kann einen Saal mieten. wie die Berliner Philharmonie, weil ich eine GmbH habe. Sonst ist das nicht möglich. Ne? So als Privatperson ist ein bisschen schwierig.
Alles klar. Aber damit bist du auch so ziemlich allein, oder? Ein denkender Kopf und ein kreativer, ausführender Kopf in einem zusammen.
Aber kennst du noch jemanden, der sowas gemacht hat?
Eben nicht, deswegen sage ich.
Gibt es noch unter den Sängern oder vielleicht unter den Pianisten oder so? Gibt es sowas?
Nicht in dem Maße, wie du es betreibst.
Im klassischen Bereich, jetzt vielleicht im Unterhaltungsbereich vielleicht noch ein bisschen anders, weiß ich nicht.
Aber bewundernswert. Also wirklich Respekt.
Ich habe wirklich auch alles, ich mache ja auch Catering, ich habe ja dann auch gekocht. Ich koche ja auch für meine Leute.
Das hast du letztes Jahr gemacht, oder?
Na, immer wenn die das da sind, koche ich.
Na, ich meine, du hast richtig auch verbunden. Singen und Essen. Kochen für die Leute, ne?
Ja, und auch, also ich habe, also jetzt mal ganz, ohne Scheiß, wirst du was dazugehört, wenn du ein Konzert organisierst? Weißt du, was das eigentlich alles bedeutet?
Ich möchte es gar nicht wissen, weil es, glaube ich, so umfangreich ist.
Und die Verantwortung vor allen Dingen. Du musst ja erstmal auch das ganze Geld in die Hand nehmen. Du musst ja in Vorkasse treten.
Oh ja. Ja? Oh ja.
Also
du gehst ein großes Risiko ein.
Und ich habe jetzt natürlich durch diese Corona, das wäre ja das Nächste, das wäre ja die Tour gewesen. Damit kam Corona und für mich war alles weg. Mhm. Also ich habe immer noch also die ganzen Hotels gebucht, bezahlt, die Reisen. Ja. Die Flüge, natürlich den Saal, die Instrumente, ach, du musst auch Instrumente, musst dich ja auch mieten, die Technik, Licht, Mikro, ich habe ein Mikro jetzt gehabt, ich habe ja auch eine Lichtshow gemacht.
Ja.
So, also habe ich meinen Lichtplan, ich mache auch Lichtplan.
Wahnsinn.
Verstehst du, also auch
es ist
das?
Unfassbar, es sind 10 Berufe in einem.
Ja, und dazu kommt die Werbung.
Ja,
die auch. Natürlich hatte ich hier eine, das habe ich gemacht, habe ich auch dafür bezahlt, war mein Geld. Werbung für die CD, was eigentlich Sonys Aufgabe ist, dass du Interviews hast. Dann habe ich Plakate entworfen, musst du auch Plakate kleben. Auch diese Firmen, das ist ja der Hammer, was die Werbung angeht, habe ich diese ganzen Plakate, das ist in Spandau, musst du die dann da abliefern.
Ja.
Die müssen so und so viele sein, die dürfen so und so groß sein, muss das Papier sein. Habe ich alles, ich habe das alles selbst gemacht. Dann habe ich noch selbst geworben.
Ja.
Dann bin ich mit meiner Tochter, damit die Leute kommen, Tickets kaufen. Ich habe mit Eventim natürlich einen Deal gehabt dann. Im ersten Jahr habe ich eine andere Firma gehabt, ich Papageno gehabt. Das war so eine kleinere Firma.
Kenne ich auch noch.
Gibt es auch noch. Und die waren das auch gut gemacht. Aber Eventim, du brauchst eben auch die Internet.
Ja, das ist die große Masse,
Das ist die Masse. Ja. Dann musst du, wir haben ja auch kalkuliert den Saal, die Plätze. Das hat meine Tochter. Was die Plätze kosten. Mhm. Und was dann letztendlich übrig ist. Du musst das genau, die Rollstuhlplätze, ob da welche Hartz-IV-Leute rein, wo die sitzen können. Diese ganze Kalkulation haben wir gemacht. Die Ticketpreise haben wir gemacht. Für Eventim, Foto, alles, was dann ist, die Werbung, was entweder U-Bahn oder hier, jetzt letzte Mal hatte ich die Litfaßsäulen, die dann so 300 Litfaß und wo die dann stehen und wer, wo das und wann das geklebt wird und muss natürlich bezahlen, ist teuer.
Ja.
So, das ist ja noch nicht alles.
Und am Ende musst du auch noch singen.
Ja, letztendlich singst du noch.
Aber ist das Wahnsinn. Hast du dir das alles selber beigebracht?
Das habe ich mir jetzt im Laufe, und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich sehe das jetzt alles auf beiden Seiten.
Ja.
Und jetzt kann mir niemand mehr was vormachen.
Ja. Weil du kennst das.
Weil ich das kenne und das bin ich gefährlich.
Du siehst die Zahlen auch.
Ich bin gefährlich.
Ja, das
glaube ich. Letztendlich bin ich für manche, ich hatte auch große Probleme übrigens einmal, also es hat mir ein Konzertveranstalter ist weg, weil ich hier in Berlin veranstaltet habe. Der wollte das nicht. Weil ich war danach in Dresden. Der hatte mir dann geschrieben, also da wirst du einbrechen, das kannst du nicht machen, das wird ganz schlimm sein, das darfst du nicht machen. Und ich hatte ja schon alles organisiert und so. Und ich musste das machen. So, und ich habe mich davon nicht aus der Ruhe bringen lassen. Und der war dann schon sauer. Ne?
Ja.
Weil ich hatte das hier in Berlin geschafft. Er nicht. Und dann dachte ich, toll. Also du kriegst auch dann damit große Probleme.
Ja, weil du bist plötzlich ein ernstzunehmender Geschäftsfrau.
Du bist, ne? Ja, du, ja. Bist, du bist Konkurrenz.
Ja, ja.
Also gehst du in Näpfchen rein,
ja.
Wo du eigentlich nicht sein solltest.
Ja. Aber Respekt,
und das dass du das so durchziehst. Ist über, ich sage mal, was ich dir heute erzählt habe, ob das jetzt so eine Plattenfirma ja. ist, ja, ob das eine Veranstaltungsfirma ist, ob das ja, auch Werbung,
mhm.
ja, also die dann auch, also habe ich auch schlimme Sachen jetzt erlebt, ganz ehrlich, also ich ab dieses letzte Jahr mit diesem Corona ist mir sehr vieles noch mehr bewusster ja. geworden, ja, das sind nicht deine Freunde, mhm. es geht nur ums mhm. Geld
mhm.
und das gibt doch keine Solidarität, ja.
Oder geheuchelte,
so,
ja.
Geheuchelt,
ja.
So wie wenn du erfolgreich bist.
Ja, ja, klar.
Und weißt du, letztendlich, nein.
Mhm.
Und da habe ich sehr viel noch dazugelernt. Und ich habe jetzt in diesem Jahr, dann weiß ich auch nicht, was ich habe jetzt, ich hatte nämlich im letzten Jahr in Nymphenburg, habe ich auch selbst ein Konzert veranstaltet. Das ist natürlich nicht gewesen. Dieses Konzert ist jetzt immer noch im Verkauf. Ich habe die Karten nicht zurückgegeben. Weil ich dachte, ja, das soll jetzt im Mai stattfinden.
Hm.
Das ist auch nochmal mein eigenes Konzert.
Ja.
Also habe ich in München, obwohl ich ja dort nicht bin, München ist natürlich ein anderes Pflaster als Berlin, einfacher.
Leute. Einfacher, ja, okay.
Ja, also Berlin, ganz ehrlich.
Ja.
Deshalb, ich spreche jetzt als Veranstalter.
Ja.
Du, die großen Veranstalter, also alles auch, ich sage mal, vielleicht ist Symphonik jetzt noch was anderes als jetzt zum Beispiel Sänger. Das ist hier nicht, da gehen die Leute, die bezahlen auch nicht ein Geld für eine Karte. Also, das ist hier arm.
Mhm.
Es ist, weißt du, es ist, da musst du schon kämpfen. Also, du musst ja dein Geld reinkriegen, verstehst du? Du musst eine Kalkulation machen.
Ja.
Und da ist Berlin nicht.
Interessant.
Und die kommen auch erst auf den letzten Drücker. Und wie sie dann kommen und was du machen musst, dass sie überhaupt kommen und was sie bezahlen, das kannst du nicht mit Hamburg vergleichen. Hamburg, ganz anderes Ding. Und München nochmal.
Ja.
Weil in München ist mehr für die Sänger. München ist mehr so eine Sängerstadt. Und da kannst du auch ganz andere Preise verlangen.
Ja.
Musst du auch verlangen, sonst bist du nicht gut.
Klar.
Und von daher ist es, ich denke, viel einfacher, das dort zu machen, als zum Beispiel in so einer Stadt wie Berlin. Und alle Veranstalter tun hier nicht veranstalten. Also sie machen so gewisse Sachen, sage ich jetzt mal, vielleicht so mit Pianisten, das geht noch, Symphonik, so große Sachen sind so hier. Aber wenn du mal so guckst, so private Veranstalter, ich rede von privaten Veranstalter, kannst du vergessen. Das riskieren die nicht. Oder sie haben es mal gemacht und haben gesehen, dass es nicht läuft oder sie machen keine Kohle. Also lassen sie Berlin. Es gibt ein paar, ich weiß das, jetzt selbst aus Erfahrung.
Ja.
Und das ist so ein Ding, wo ich gesagt habe, also wenn du es in Berlin schaffst, schaffst du es überall.
Dann hast du den Dreh raus.
Dann hast du den Dreh raus und wirst. Und keiner würde mehr, wie gesagt, letztes Jahr habe ich gesagt, ich mache es. Da wird es besser, wird es noch mal besser.
Mhm.
Ne? Also und so. Und es lief gut. Und dann kam dieses Corona. Mhm. Ne? Und das war für mich noch mal der Hammer irgendwie. Ja, und ich kann mir vorstellen, auch jetzt, viele Veranstalter sind am Arsch. Weißt du, die Privaten, und deshalb steht doch alles so still. Und ich weiß wirklich nicht, was jetzt mit meinem Konzert in München passiert. Auch mit Abstände. Ich hoffe nicht, weil dann machst du kein Geld.
Ach, ne? Gar nicht.
Verstehst du?
Na klar.
Also ich werde jetzt sehen, ich habe es jetzt noch drin, ich habe jetzt noch die Hoffnung.
Ja.
Ich habe das auch alles selbst organisiert, Schloss Nymphenburg.
Oh, toll.
Na, so, und mal sehen, was da läuft. Aber wie gesagt, hier in Berlin habe ich natürlich auch, ich muss das ja auch rückabwickeln, dass die Leute, die jetzt Karten gekauft
haben,
hier liegen meine ganzen, ich habe ja die ganzen Eintrittskarten noch.
Ja.
Die liegen hier, das ist auch wie so ein Omen, ja.
Ja.
Und viele haben natürlich die Karten nicht zurückgeholt, aber es gab natürlich auch einige, die kamen jetzt noch und wollten ihre Karten zurück, Tickets, ja. Aber ich habe jetzt sozusagen alles in den Tüchern. Ich habe noch hier im Hotel, im Hilton, mein Debitat von 4.000 Euro, wo ich meine was die mir nicht zurückzahlen, ja, wo ich jetzt wieder Leute unterbringen kann, ja, ja, also wieder die Musiker, wenn ich jetzt was mache,
ach so,
ja, so als Gutschrift, ja. Oh, ich sag dir, also was ich jetzt da erlebt habe, habe ich jetzt schon, ich bin gut eigentlich in diesen Sachen.
Offensichtlich.
Weißt du, was natürlich auch mein ganz großer Traum ist, und da habe ich jetzt auch gerade schon wieder mit Polen, und das sehe ich auch jetzt, wenn ich jetzt hier die Zelte abbreche, dass das was ist, was ich mir wünsche, zum Beispiel so eine Akademie zu machen für Studenten, für Sänger oder auch für Philosophen oder Maler, wo man sowas Neues kreiert. Weißt du, so ein Ort, wo sowas Neues passiert. Davon träume ich schon 10 Jahre.
Toll.
Und ich sehe das jetzt, vielleicht kann das jetzt irgendwie passieren, weil ich denke, auch da denke ich, dass ich das ganz gut machen kann. Also eben auch in Bezug auf Weitergeben von meiner Technik, von meinem, was ich erlebt habe, für die jungen Leute und so.
Ja, weil du den Beruf so ganzheitlich kennst, ne?
Ja, weil letztendlich, was ist schöner? Und das merkt man, glaube ich, erst, wenn man sowas mal gemacht hat, als wenn du jetzt klar auf der Bühne stehst, sondern wenn du weiter existierst in die nächste Generation und weiter und weiter und weiter.
Pflanzt,
und das ist der Sinn. Oder das sollte doch der Sinn, sag ich mal, sein, dass man nicht sagt, nee, ich verrate nicht meine Geheimnisse. Oder so, es gibt ja auch einige, die dann Angst haben und denken, oh ja, jetzt
die Eitelkeit,
jetzt,
ja,
die
ja.
Eitelkeit und jetzt, oh, jetzt kann ich nicht mehr singen oder nee, dann kann ich das nie mehr, ja, dann habe ich ja gar keine Chance mehr, also die auch so denken.
Na klar, ja, die so eigene Konkurrenz so ranzuzüchten.
Ich
ne?
finde, ja, oder wüsste, es sind ja auch so viele und das sollte aufhören dafür, das wäre schön, wenn es nicht diesen Neid gibt.
Ja.
Und so, dass man, und das muss ich auch sagen, weil ich das finde ich ganz wichtig, dass jeder hat seine Zeit.
Mhm.
Und jeder sollte erkennen, dass irgendwann das auch vorbeigeht. Aber dann kann auch was Neues kommen. Es kann immer was Neues kommen. Und man, auch wenn man jung ist, gehört es genauso dazu, dass man einen Respekt hat und eine Demut hat.
Ja.
Und dass man akzeptiert, jeder hat seinen Platz. Und es gibt für jeden einen Platz. Und dann muss man, kann man, soll man großmütig, großherzig, weg von Neid und von, hörst du, Eifersucht? Es ist eigentlich der Neid, dass man jemand anderen das nicht gönnt, dass man bösartig ist, dass man Steine versucht, in den Rücken reinzustechen, hinterrücks, ja, wenn jemand vielleicht besser ist, dass man es akzeptiert und dass man den richtigen Moment, und das können viele finden, den nicht, am Ende der Karriere, den Absprung schafft und eigentlich weiterwirkt. Man kann weiterwirken und es weitergeben. Und das ist das Größte, was man eigentlich tun kann.
Ja.
Deshalb sind wir hier. Das ist der Sinn, dass wir was weitergeben. Und nicht nur für uns, da kommt wieder Demut oder sagt egoistisch, ja, jetzt hier, ich mache nur hier ich. Und es gibt niemanden und ey, die sollen alle abhauen und die schieße ich alle weg. Nee, sondern dass man das mit Ehrlichkeit und mit großer Bescheidenheit und großem Herzen tut. Und das hätte ich mir oft gewünscht in dem Beruf. Und ich habe es oft nicht erfahren, leider. Und das ist das, was mich am meisten eigentlich so
enttäuscht hat.
Enttäuscht.
Ja. Also bist du auch der Meinung, was unserem Metier fehlt oder wo es wieder hinkommen muss?
Die Menschen.
Authentizität. Ehrlichkeit.
Solidarität.
Solidarität, ja.
Und jetzt in diesen Zeiten zeigt sich, wie Menschen ticken. Letztendlich sind wir alle hier, um was der Gesellschaft zu geben. Das hat immer mit der Gesellschaft zu tun. Wir sind nicht hier, dass wir alleine hier alles schick wohnen. Die Natur ist uns egal. Nee, es hat damit zu tun, dass die Menschen was ganzheitlich, was Gutes auch zusammen entwickeln können.
Ja.
Und daraus entsteht letztendlich, wenn alle, deshalb sage ich immer, wenn du nicht die richtigen Menschen auch in der Opernproduktion oder im Oratorium oder mit Orchester und so weiter. Wenn du das nicht hast, wirst du nie dieses Glück und du wirst auch nicht gut sein oder eine neue
Leistung
Energie
erbringen, ja.
Ja, und ja. auch nicht was Neues kreieren. Ja. Was Neues. Ja. Und was für Menschen gut ist und was, wo Menschen wieder was bekommen.
Mhm.
Also geben und nehmen. Weißt du?
Ja, ja, wo es weitergeht einfach. Das,
das
was
meine
du gesät
ich. Auch die
hast
Entwicklung,
in die Menschen, ne?
Das meine
dass sie
ich.
Das weitertragen auf
weiter,
ihre Ebene.
Genau, ja. weitergeben.
Ja.
Das ist
ja.
das. Ist das.
Ja. Ja.
Und dass Menschen erkennen, und das sind so ganz kleine Dinge. Es sind so kleine Dinge, was nicht immer mit Geld zu tun hat. Und das wird immer verwechselt. Dass man mit so wenig ganz viel machen kann. Und dass auch Menschen sich halt eben auch zusammenschließen. Und dass
ja.
sie... dass sie für was Gutes kämpfen.
Man muss nur wollen.
So, naja, und dieser Neid und diese, oh Mann,
ja.
was ich alles schon erlebt habe, aber das war für mich eigentlich, ich wollte ganz, ganz am Anfang, als ich noch im Studium war und ich das einmal erlebt habe, wo ich das erste Mal im Theater war, wo ich gespürt habe, die haben gegen mich intrigiert. Ich habe das gemerkt, weil die haben über mich geredet und ich bin reingekommen und dann war plötzlich alles still.
Der Klassiker.
Weil ich war erfolgreich.
Ja.
Ich hatte den meisten Applaus. Und dann habe ich gedacht, ich gehe nie ans Theater. Das mache ich nicht. Das kann ich nicht. Und ich habe deshalb vielleicht auch so lange studiert.
Mhm.
Und meine Lehrerin hat gesagt, irgendwann musst du raus. Du musst jetzt hier ans Theater gehen und so. Und ich habe mich immer gescheut.
Ja.
Ich habe mich immer gescheut, weil ich sowas nicht wollte. Ich wollte nicht sowas, dass es so eine Missgunst gibt.
Mm-hmm.
Aber leider muss ich sagen, habe ich es so oft erlebt. Und es habe ich, deshalb wollte ich am Anfang halt immer so eine Bankfrisur gehabt und so.
Ja, ja.
Und wahrscheinlich war ich nie ganz am Anfang, wo ich gesagt habe, naja, eigentlich wollte ich das nicht. Und deshalb bin ich vielleicht auch ausgebrochen irgendwann.
Und Gott sei Dank.
Nee, und deshalb habe ich auch sowas gemacht.
Ja.
Deshalb ist diese Entwicklung, weißt du, es hat ja immer so einen Sinn, wo ich sage, eigentlich, weiß nicht, bin ich eine Sängerin oder ich weiß es doch gar nicht. Oder nee, ich will was irgendwie kreieren. Ich singe und aber ich habe mich nie so als diese Opernsängerin gesehen. Ich war auch nie in diesen Produktion, die so Mainstream war.
Mm. Aber gut, dass du es alles so gemacht hast, weil so haben wir dich heute,
ja,
wie wir
so.
Dich kennen.
Ja, und mal sehen, wie lange man, weißt du, ich denke schon, also wenn ich jetzt hier zum Beispiel, das ist auch komisch, ne? Hier sind meine Noten, ne? Ich habe hier mein Notenrepertoire, mein Notenzeug,
Bestand,
alles so, ja. was ich so gemacht habe. Ich habe jetzt schon 2 Säcke weggeschmissen.
Wirklich?
Ja.
Kannst du auch
ja.
loslassen?
Dass ich muss, du
ja.
musst loslassen.
Ja.
Das ist ganz wichtig, dass wir im Leben lernen. Das ist das, egal wann, wir müssen immer loslassen. Wir müssen immer, das ist das ganz große Problem, was wir nicht können, loszulassen.
Mhm.
Es fällt schwer, aber ich sehe jetzt zum Beispiel, ich denke so manchmal, naja, das wirst du vielleicht nicht nochmal singen oder singst du das. Das brauchst du nicht mehr.
Mhm.
Ich habe zum Beispiel Lulu hab ich weggeschmissen.
Wird nicht
die
mehr
drei
kommen,
Bände
ja.
habe ich weggeschmissen. Ja, das sind
ja.
nur so eine dicken Dinger, ja.
ja.
Oder. Wüsste nicht, einen Rückstrecker habe ich weggeschmissen.
Ja.
Und so ein paar. Ne? Und dann überlege ich, und dann kommt dir jetzt bei solchen Sachen, kommt dein Leben wieder, was du gemacht hast. Und dann denkst du dir, das ist ja der Hammer, was du gemacht hast eigentlich.
Absolut.
Ich habe ja nur gearbeitet.
Ja.
Und auch gut. Und dann muss man loslassen. Wir müssen lernen, loszulassen. Und wir müssen neu und wir müssen sehen, dass wir gute Menschen sind.
Ja. Das
wir müssen auf
Wort.
Den Seiten des Lichts wandeln und helfen, den Menschen helfen und gut sein, was wir können. Und wir sind dafür prädestiniert, wir machen Musik und wir geben dadurch den Menschen ganz viel.
Ja.
Letztendlich ja.
Und sind dadurch wieder systemrelevant.
Eigentlich sind wir system, aber das sehen die jetzt nicht so, weil es auch eine Gefahr ist.
Ja. Aber egal, wir sehen uns so. Und es gibt auch viele, die uns da, ich denke, recht geben. Die es erkannt haben.
Ja, es wird auch, um nochmal auch jetzt diese Zeit mit diesem ganzen Streaming und Internet, Digitalisierung und Musik im Internet und dieses ganze Zeug, Es war für eine gewisse Zeit vielleicht gut. Es wurde am Anfang viel zu viel rausgeschmissen. Ja, ja, ja. Und es geht doch nicht, dass jeden Tag einer da Klavier spielt.
So ist es.
Ja,
so ist es.
Ja, und alles für umsonst. Ja. Ja, nur damit er im Mittelpunkt steht, ja, wenn man ganz ehrlich ist, auch ist wenn so. Sie das nicht zugeben, ja, weil sie nicht mehr einmal ohne die Finger stillzuhalten so und dass sie immer Werbung, also dass sie immer an der Front stehen,
so
ja, dass immer über sie geredet wird. Das geht nicht. Und alle anderen, die jetzt mit diesen Streaming, du kannst damit kein Geld verdienen. Also auch Leute, die eigentlich das Geld bräuchten, ja, kriegen nichts,
so
weil jetzt die Menschen sind nicht mehr gewillt und die haben das von Anfang an versaut. Und ich habe das ganz am Anfang auch gesagt in der Born Mathilde Thesen Temperament, das war gleich im März oder so, habe ich immer dagegen gesprochen, auch beim NDR habe ich ganz viel Shitstorm gekriegt übrigens.
Ja, tatsächlich.
Ja, ganz schlimm. Greifen mich die Leute an.
Gott.
Aber ist egal. Ich habe dann gesagt, okay, dann muss ich jetzt auch nichts mehr sagen. Aber genau diese Entwicklung ist jetzt gekommen, ist genau das, was wir jetzt haben. Ich glaube nicht, dass die Menschen angucken, wenn sie das für umsonst kriegen. Die bezahlen nichts mehr. Das ganz große Problem wird sein, wenn es wieder Konzerte gibt. Natürlich ist es schön, wieder dort zu sein. Nummer eins wird sein, das war schon nach dem ersten Lockdown, habe ich ja auch gemerkt, zum Glück. Wir waren in der Elbe, da waren zweimal, da war ausverkauft. Ja,
Gott sei Dank.
Aber es war, weißt du, es war ganz am Anfang waren ja über 2000, es war ja ausverkauft, so, und dann mussten ja die Karten wieder zurückgeben. So. Und an anderen Orten, was ich gehört habe, war es Nummer eins, dass die Leute erstmal Panik hatten, wieder ins Konzert zu gehen. Ja. Dann mit diesem Abstand, mit diesen ganzen Kontrollen, das macht ja auch nicht unbedingt Spaß.
Nee.
Was ich gemerkt habe, du bist ja wie ein Psychologe. Die Leute sitzen alle verteilt, es kommt keine Energie. Ich habe ehrlich gesagt in der Elf auch so, es ist nicht einfach, solche Konzerte zu machen.
Das ist
eigentlich nicht dein Beruf.
Ja.
Das ist eigentlich nicht das, was du willst.
Ja, ja.
So. Und ich glaube, jetzt wird es so schwer sein. Manche sagen zwar, die werden jetzt alle in die Konzerte rennen, wenn das wieder losgeht. Ich bin mir nicht sicher.
Wir sind alle gespannt, ja.
Dass die kommen, dass sie das Geld bezahlen, dass überhaupt Geld da ist für die Kunst. Ja. Und diese Streaming-Sachen, die werden immer für umsonst, also dass man damit Geld verdient. Ich glaube nicht daran, dass das gerade auch für die klassische Musik, für Konzerte, dass das Bestand haben wird.
Ich befürchte auch nicht. Wir werden es sehen.
Ja.
Liebe Simone, ich danke dir ganz herzlich für dieses tolle Gespräch.
Ja.
Diese tiefen Gedanken, diese wichtigen Gedanken. Drücke dir die Daumen für alle deine Konzerte.
Gleichfalls. Was steht denn jetzt an bei dir?
Bei mir würde jetzt das Rollendebüt Belcore als nächstes kommen. Ach. Liebestrank.
Aha.
In der schönen alten Ponell-Inszenierung.
Ja.
Aber ich sehe es auch schon davon schwimmen. Es wäre kurz vor Ostern. Simone, herzlichen Dank für das tolle Gespräch.
Bitte.
Alles, alles Liebe. Bleib gesund. Und
gleichfalls.
Wir hören von dir.
Ja, wir hören alle. Danke.